Also für Selbstwert generell war das eine furchtbare Zeit, weil in so einem Musikgymnasium, wo alle Musik studieren, ist der Gradmesser für deinen Wert die musikalische Leistung. Und wenn die nicht da ist, ist es natürlich furchtbar. Ich habe jetzt eine Therapeutin wieder, seit einiger Zeit wieder, wo ich einmal im Monat hingehe, weil ich das wichtig finde, gerade in meinem Beruf als Mentaltrainer. Und ich merke einfach, dass mir das gut tut, da immer wieder jemanden zu haben. Ich habe auch bewusst jemanden gesucht, die ich noch nicht kenne, um sozusagen mit dem Stand jetzt nochmal zu beginnen. Und das ist super cool, weil man immer wieder auf Kleinigkeiten draufkommt, wo man sagt, ah ja, genau. Deswegen macht man in der Sportpsychologie jetzt auch Elterncoaching zum Teil.
Okay.
Weil man draufgekommen ist, okay, wir können in der Akademie machen, was wir wollen. Zum großen Teil sind die zu Hause. Und wer mag, kriegt da Coaching.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht los, die 5. Staffel beginnt und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die ganz lieben Zuschriften und Kommentare auf Instagram, für die Jubiläumsfolge und natürlich auch für das Jubiläum zur 100. Folge. Vielen, vielen lieben Dank. Und falls ihr mich weiterhin unterstützen wollt, dann abonniert doch gleich diesen Podcast. Das ermöglicht mir mehr Reichweite und mehr Reichweite heißt größere Gäste. Und da kann ich euch schon versprechen, sind schon ganz tolle im Gespräch. Bevor es mit meinem heutigen Gast losgeht, wie immer der Supporter und das ist Buffet Grandport. Und Buffet Grandport hat was ganz Neues entwickelt, nämlich den Clary Mate. Lautloses Üben und die Nachbarn nicht stören oder die Klarinette zum elektronischen Blasinstrument verwandeln und Songs produzieren. Der revolutionäre Clary Mate aus dem Hause Buffet Grandport macht's möglich. Dabei verwendet das Gerät hochpräzise Sensoren und eine patentierte Notenerkennungstechnologie, um Blatt, Atem und Fingersatz in digitale Signale zu übersetzen. Mit Kopfhörer dient der Clary Mate quasi als lautloses Übegerät für Fingersätze. Mit Computer, Tablet oder Smartphone unter Voraussetzung Audio-Interfaces können verschiedene Sounds digital gestaltet und somit von eigenen Songs bis ganze Symphonien allein mit dem Clary Mate aufgenommen werden. Kompatibel ist das Ganze mit iOS-Geräten wie iPhone und iPad sowie mit Android-Geräten und mit Windows- bzw. Mac-Computern. Der Clary Mate passt für alle B- und A-Klarinetten mit Böhm-System. Ganz wichtig. Und eine Version für deutsche Klarinette ist derzeit in Entwicklung. Also, wenn ihr das mal ausprobieren wollt und vor allen Dingen lautlos üben wollt, dann empfehle ich den Clary Mate. Mein heutiger Gast und der erste Gast der 5. Staffel hat auch wieder was Besonderes mitgebracht. Leonard Königseder selber, Schlagzeuger, ist er aber auch Psychologe bzw. hat Sportpsychologie studiert. Und deshalb sprechen wir über ganz viele psychologische Themen, über seinen nicht ganz linearen Lebensweg und man wird sehen, auch das funktioniert. Vorher möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird um psychische Themen gehen, es wird auch um psychisch labile Sachen gehen. Wer anfällig ist für sowas, der selbst vielleicht auch Hilfe sucht, der findet in den Shownotes sowohl für Österreich als auch Deutschland Anlaufstellen. Und bitte, bitte, lasst euch helfen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Leonard Königseder hier im Blasmusik-Podcast. Mein heutiger Gast hat Schlagwerk an den Universitäten in Linz, Wien und Graz studiert. Daneben studierte er noch Psychologie, hat eine Ausbildung im sportpsychologischen Training und Coaching im Leistungssport und ist Mentaltrainer, Sportmentaltrainer und Fitnesstrainer und das alles mit Diplom. Daneben war er von 2010 bis 2022 Schlagwerker und Pauker an der Oper in Graz. Außerdem ist er Schlagzeuger der Blaskapelle Jeska und bei der Vienna Brass Connection. Ich freue mich, dass er heute hier ist und sage herzlich willkommen, Leonhard Königseder.
Servus Andi, freut mich auch. Eine kleine Ergänzung,
ja.
Das Psychologiestudium schließe ich demnächst ab. Also ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Master.
Ah, ja gut, dann brechen wir jetzt ab. Nein, Quatsch. Also
das war super lustig, finde ich.
Ja, okay. Fangen wir erstmal mit der ersten offiziellen Frage an. Welches Stück hast du dir als letztes bewusst mal angehört?
Wenn ich das Unterrichten heute weglasse, sage ich Marimba Spiritual von einem Masterstudenten gestern bei einer Abschlussprüfung.
Ah, okay.
Da muss ich sehr bewusst zuhören als Kommissionsmitglied.
Okay. Ja. Wenn wir uns, also wir lernen uns ja quasi zwar jetzt gerade kennen, aber wenn wir jetzt ein anderes Setting hätten, wir wären jetzt so in der Bar und so, und ich würde dich fragen, was machst du eigentlich beruflich? Was würdest du antworten?
Kommt darauf an, wie lange ich Zeit habe. Meistens sage ich unterrichten. Ich unterrichte Schlagzeug und Mentaltraining. Das ist das, was ich meistens als Antwort gebe.
Okay. Also beim Vorlesen hört sich das ja schon sehr beeindruckend an, auch wenn du noch nachschiebst, dass das Psychologiestudium noch nicht ganz fertig ist. Ich habe das vorhin meiner Frau mal kurz vorgelesen. Die muss immer so ein bisschen checken, ob das alles so gut ist. Und das Erste, was sie gesagt hat, wann hat der das alles gemacht?
Ja, es waren jetzt die letzten 4-5 Jahre waren sehr von Arbeit geprägt, würde ich sagen. Also gerade das Studium da irgendwo reinzuzwicken, war schon eine Challenge auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat mir auch Corona ein wenig geholfen. Die digitale Version von Prüfungen und von Lehrveranstaltungen war schon hilfreich.
Okay, also man muss dazu sagen, wir sind ja gleich alt. Du bist auch 86er Jahrgang.
Mhm.
Bei mir wird manchmal schon gefragt, wann ich das alles mache. Aber wenn ich das lese, habe ich echt Respekt. Hast du mehr Stunden? Und verrat mir den Trick.
Nein,
ich
glaube, ich habe richtig gutes Time-Management. Und ich glaube, ich bin auch mit einer 4 zufrieden. Das war auch im Psychologiestudium ein großer Unterschied zu anderen. Ja, mir war es oft wirklich egal, ob es eine 4 wird oder eine 1. Und ich glaube, das muss man auch machen, wenn man so viel macht,
einmal
Kompromisse eingehen.
Das ist vielleicht gar nicht, ja. Also an alle Studenten da draußen, seid auch mal mit einer 4 zufrieden. Das ist,
ja, unbedingt. Man kann auch eine Prüfung zweimal schreiben, das habe ich auch gemacht. Meine erste Note war eine klare 5 an der Uni, weil ich bin der blauäugig rein in der zweiten Woche und habe mir gedacht, die Prüfung schreibe ich gleich.
Oh.
Das war ein Fehler. Ich glaube, ich habe ihn leer abgegeben, den Test.
Okay. Ja. Was war das für ein Test, wenn ich fragen darf, wenn du dir schon anmutest, das nach 2 Wochen gleich zu schreiben?
Einführungen in Richtung und Geschichte der Psychologie oder irgend so etwas.
Okay.
Da gab es die Folien schon und ich habe mir gedacht, die lese ich mir jetzt ein paar Mal durch und gehe da rein und schreibe die Prüfung. Das kann jetzt wirklich nicht so schwer sein.
Ah, wohl doch.
War es dann. Ja.
Aber so Situationen sind auch manchmal gar nicht verkehrt, wenn man mal einmal so richtig hinfällt und dann feststellt, okay, gut, doch anders irgendwie, oder? Es ist so
ja,
jetzt gar nicht so
verkehrt. Für den Kickoff war das schon wichtig, dass ich dann gecheckt habe, okay, das ist jetzt eine Spur anders wie im Musikstudium, da ist ein riesen Hörsaal, niemand weiß, wer ich bin, da geht es anders ab, da muss ich jetzt wirklich lernen und kommen und fragt mich niemand. Wie es mir geht.
Okay. Wie kam Musik in dein Leben?
Ganz klassisch durch die Blasmusik. Also ich bin in einem Gasthof aufgewachsen, in einem kleinen Dorf, wo es eine Blasmusik gibt und die brauchten einen Schlagzeuger. Und somit lernte ich Schlagzeug. Zuerst 3 Jahre Blockflöte, das musste man damals, bevor man ein Instrument lernt, Blockflöte. Und dann Schlagzeug, genau.
Okay, wie alt warst du?
Ich würde sagen, 2. Volksschule. Aber das kann ich nicht ganz genau sagen.
Okay, und wann kam dann so die Entscheidung, oh, das macht mir so viel Spaß und ich hätte vielleicht das Zeug dazu, das sogar zu studieren?
Ich war in einem Musikgymnasium. In Österreich gibt es so Oberstufen-Realgymnasien für Studierende der Musik. Und ich war in so einem Berufsorientierungstag mit der Hauptschule damals. Und es gab die Schule, wo es kein Werken gab, fast kein Turnen. Jeden Tag um 12:30 frei. Und viel Musik. Und deswegen haben wir gedacht, da gehe ich hin. Mein Musikschullehrer hat mir damals gesagt, ich muss die Aufnahmeprüfung auf der Uni machen. Mhm. Okay, keine Ahnung, was das ist. Und dann bin ich reingerutscht eigentlich. Also im Musikgymnasium ist es ja so, dass da schon sehr viele drinnen sind, die mit 15, 16 schon wissen, ich werde Orchestermusikerin. Mhm. Ich habe gar nicht gewusst, was ein Orchester ist. Da bin ich dann erst nach und nach reingerutscht eigentlich. Und habe dann aber mit 19 wieder aufgehört zu studieren, weil es mir eigentlich zu viel war. Ich habe das nervlich überhaupt nicht gepackt. Irgendwie. Ich habe dann eigentlich erst mit 21, 22 wieder begonnen zu studieren und dann wirklich gesagt, jetzt treffe ich den eigenen Entschluss und werde Berufsmusiker.
Okay, das heißt, du bist auf dieses Musikgymnasium tatsächlich nur, weil da viel Musik gemacht wird, aber jetzt nicht mal mit dem primären Wunsch, Orchestermusiker oder Musikschullehrer zu werden?
Nein, gar nicht. Also es war schon so, dass ich, glaube ich, ganz gut war als Kind und als Jugendlicher, aber dass man das beruflich machen kann und dass man das in einem Orchester überhaupt braucht, das hatte ich überhaupt nicht am Schirm eigentlich.
Okay. Was haben deine Eltern dazu gesagt?
Okay. Macht es. Ich glaube, mein Vater hat sich insgeheim gewünscht, dass ich Sportler werde. Aber er hat mich die Musik machen lassen. Ich habe dann mit Fußball und allem aufgehört und das war für ihn auch okay. Auch mit Tennis damals aufgehört. Es war schwer für ihn, aber okay. Und dann totale Unterstützung. Und wie ich mit 19 gesagt habe, super, dass ihr mir da jetzt 5 Jahre alle Möglichkeiten gegeben habt. Ich höre jetzt wieder auf. War das eigentlich auch okay. Und 3 Jahre später, als ich gesagt habe, ich möchte doch wieder anfangen, ich brauche noch ein Jahr für mich zum Üben, für die Aufnahmeprüfung, war das auch wieder kein Problem. Also da muss ich schon sagen, da hat es schon wirklich gut.
Okay. Ja. Was ist in diesen 3 Jahren passiert?
Wie ich nicht gespielt habe?
Ja.
Ich war bei der Militärmusik, da war ich dann 16 Monate. Mhm. Und in diesen 16 Monaten war ich umgeben von Leuten, die schon Musik studiert haben, noch Musik studiert haben, Leute, die ich schon von der Schule aus kannte. Brammer Patrick zum Beispiel war mit mir im Zimmer sogar. Und ich habe das immer ein bisschen mitbekommen, aber habe mir gedacht, ah, das ist nicht für mich. Aber erst am Ende dann der Militärmusik habe ich mir gedacht, ich mache es doch, aber ich mache jetzt nicht mehr Klassik, sondern Jazz. Und dann habe ich nochmal ein Jahr Jazz-Drums geübt und Aufnahmeprüfung für Jazz gemacht und bin dann nach Wien und dann ein Jahr später wieder zurück in die Klassik.
Also sehr unstet deine Entscheidung aus dem
Ja, aber wenn ich jetzt das so anschaue, das zieht sich eher ein bisschen durch, auch die letzten Jahre ist. Es geht ständig irgendwo anders hin. Aber ich muss sagen, wenn ich das noch ergänzen darf, wie ich dann wieder Klassik studiert habe, war das alles ganz anders. Es ist mir alles viel leichter von Hand gefallen. Ich habe viel weniger üben müssen. Es war auch noch so viel da von früher. Ich habe viel besser performt eigentlich, weil ich, glaube ich, bewusst die Entscheidung getroffen habe, das ist der Job, den ich machen will. Mhm. Und in einem Musikgymnasium, wenn rund um dich das alle machen, ist es vielleicht manchmal der Traum von anderen, in dem man da mitlebt. Mhm. So. Also in diesen 3 Jahren habe ich mich total entspannt, was Schlagzeugspielen angeht. Und ich habe nachher eigentlich besser gespielt als vorher, obwohl ich eigentlich 2 Jahre wirklich zum Teil gar nichts geübt habe.
Okay. Verschiedene Fragen. Also du sagst, du bist da als erstes in die Militärmusik und hast für dich aber da schon beschlossen, okay, das ist eigentlich nichts und am Ende doch. Also was war der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, ach, nö, probiere ich doch nochmal.
Mangels Alternativen habe ich mir ja doch nochmal überlegt. Okay. Es wäre Statistik im Raum gestanden. Wir hatten einen jungen Mathe-Professor, der immer gesagt hat, studiert Statistik, das wird gebraucht überall. Mhm. Und in Mathe war ich eigentlich ganz okay. Das habe ich mir kurz überlegt. Aber wenn alle rund um dich das so viel machen, die ersten, so Patrick und andere Freunde haben begonnen, bei Jugendorchestern zu spielen und so, das war trotzdem irgendwie faszinierend für mich eigentlich. Und ich habe mir gedacht, die Welt der Musik ist ja irgendwie so geil. Also das Soziale, der Lifestyle, die Arbeitszeiten habe ich damals super gefunden. Und es haben so viele Gründe dann dafür gesprochen, das dann doch zu machen. Und ich hatte dort an der Musikschule in Linz einen Lehrer, der mich gelesen hat wie ein Buch als Person. Ich bin da rein und er hat mich jedes Mal so angeschaut und gesagt, ich glaube, du willst das doch und mach das. Und das war auch ganz wichtig, glaube ich. Aber es hat mich irgendwie nie loslassen. In meinem ganzen Umfeld, auch jetzt, sind alle Musikerinnen eigentlich.
Warum dann der Jazz? Also warum erst den Umweg zum Jazz, zur Klassik?
Ich habe immer gerne Drumset gespielt. Und ich glaube, es war auch einfacher für mich, weil da war ich nicht so vergleichbar mit allen meinen Freunden. Irgendwie, weil die waren alle Klassikerinnen. Und dann haben wir gedacht, da mache ich jetzt Jazz, da war ich irgendwie der Exot immer ein bisschen. Das habe ich schon auch genossen, eigentlich. Also nicht wegen dem Jazz, jetzt nichts gegen Jazz, aber das war nie jetzt emotional meines eigentlich. Also ich höre jetzt keinen Jazz so.
Okay.
Ja, eher wegen am Drumset-Spiel. Jetzt ist es super, weil auf der Uni in Graz hauptsächlich unterrichte ich Jazz-SchlagzeugerInnen.
Auch nicht schlecht.
Hat es mir eh was gebracht auch. Ja, ja, genau.
Aber es ist ja tatsächlich ganz gut, weil dann versteht man ja so ein bisschen, wie die ticken. Es ist ja schon mal eine ganz andere Welt als klassisches total, Schlagwerk.
Ja, total. Und ich muss auch sagen, mein Probespiel damals in Graz hätte ich nicht gewonnen ohne diesem Drumset-Studium, weil in der zweiten Runde war Drumset und das war damals noch relativ neu, dass Klassikerinnen das auch spielen mussten. Mhm. Und da war ich natürlich recht gut im Vergleich, glaube ich. Und auch im Probejahr musste ich Musicals spielen und alles. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft hätte, wenn ich jetzt nur Klassik gespielt hätte. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil das wird jetzt fast immer schon verlangt. In den Mehrspartenhäusern müssen die SchlagzeugerInnen auch Drumset spielen. Aber das war damals eigentlich noch eher neu. Und das hat mir, glaube ich, einen Boost gegeben, auch beim Probespiel. Mhm. Ganz klar.
Ja, aber das sieht man doch rückwirkend wieder, auch wenn sich das im Moment vielleicht gar nicht so gut anfühlt. Oder weiß ich jetzt nicht, aber so rückblickend sieht man ja, dass dann so, so geradlinige Biografien auch gar nicht immer so top sind. Weil wenn du nicht nach links und rechts mal so rausfährst, hätte es auch ganz anders herkommen können.
Total. Also alles, was ich bis jetzt gemacht habe, hilft mir in diesem Moment jetzt, glaube ich. Und das ist auch, glaube ich, meine große Stärke, dass ich sehr viele verschiedene Ansätze kenne, sehr viele verschiedene Welten irgendwo mal kennengelernt habe und mir überall was rausgezogen habe. Mhm. Deswegen war das total richtig so.
Also du unterrichtest ja auch, nimmst du wahr, also du hast ein anderes Klientel als ich, sagen wir es mal so. Ich bin ja an einem Gymnasium, bei mir studieren die noch nicht. Ich habe immer so das Gefühl, die haben so einen Weg im Kopf und wenn man nur mit denen drüber spricht und denen sagt, hört mal zu, es kann aber auch links und rechts mal weggehen, bricht so leichte Panik aus. Ich weiß nicht, ob das so ein Generationsding ist, ob wir damals anders da waren, das weiß ich nicht. Wie nimmst du das wahr?
Ja, ähnlich. Und ich frage auch sehr oft kritisch nach, gerade im Mentaltraining, weil ich sehr oft den Verdacht hege, dass da sehr viele andere Interessen da wären, dass die Lebensplanung eigentlich in eine ganz andere Richtung geht im Privaten und das oft überhaupt nicht mit dem zu vereinen ist, was sie eigentlich beruflich anstreben. Aber ich glaube, dass das Loslassen auch für das Ego so schwierig ist, weil es immer noch eine Niederlage sein kann. Wenn man sich das mal vorgenommen hat, dann ziehe ich das jetzt durch und wenn ich das nicht schaffe, dann ist das eine Niederlage. Und ich denke mir schon oft, es würde der Person vielleicht so viel besser gehen, wenn es da jetzt loslassen würde und das nochmal neu reflektieren würde.
Mhm. Aber also bei dir sind die ja älter, bei mir sind die ja jünger und ich verstehe manchmal nicht, warum das so früh schon anfängt. Also auch dieses, ich nehme das auch so ein bisschen wahr, dieses, dass das so eine Niederlage ist oder dass das mit der eigenen Identität nicht mehr so ganz übereinstimmt. Ich frage mich, wo das herkommt und zweitens, wo das hinführt, weil ich erlebe das in der Schule auf jeden Fall so, dass es immer mehr wird.
Glaubst du nicht, dass das von den Generationen von früher kommt?
Mit Sicherheit,
dass man das irgendwie so, so die Idee von Sicherheit und mach einen Weg und verfolg den dann 40, 50 Jahre. Ich glaube, das hat früher Leute beruhigt und das gibt man vielleicht weiter. Ich glaube nur, die Zeit ist eher schon vorbei, glaube ich. Also mich würde das stressen, wenn ich jetzt eine Sache 50 Jahre noch machen würde. Wie? Aber ich glaube schon, dass da vielleicht von früher vielleicht ein bisschen Angst weitergegeben wird, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das kann schon sein. Ich habe, also ich merke natürlich auch, ich bin schon auch so ein Sicherheitstyp. Ich breche aber jetzt nicht sofort in Panik aus, weil ich genug auch mache, aber mich schockiert es immer nur, weil ich dann sehe, dass das Schüler oder Schülerinnen dann auch oft mental, und das ist ja dein Gebiet, dann auch ganz schön einbrechen. Also ich habe so das Gefühl, ich habe keine Klasse mehr, wo nicht ein Drittel irgendwie psychisch labil ist.
Ja, ich glaube auch, wenn du das so erzählst, wenn du sagst, waren wir früher anders, die Möglichkeiten waren vielleicht weniger. Und die Generation davor hatte noch weniger Möglichkeiten. Und das könnte ich mir total vorstellen, wenn du mal so weit bist, dass du dich für eine Möglichkeit entschieden hast, aus diesen irre vielen Möglichkeiten, bist du vielleicht mal froh. Und wenn du die nicht mehr hast, stresst sich wieder, weil egal wohin du siehst, es gibt Möglichkeiten. Und das weiß man aus der Psychologie auch, dass ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten machen eher unglücklich. Weil wenn du 1000 Möglichkeiten hast und du entscheidest dich für eine, verzichtest du auf 999 andere. So, das ist bei 3 Möglichkeiten einfacher. So, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht eine Rolle spielt.
Ja, mit Sicherheit. Das stimmt schon, weil, also klar, wenn ich jetzt von mir ausgehe, da war relativ früh klar, ich mache irgendwas mit Musik. Da ist tatsächlich, da ist natürlich links und rechts nicht mehr so viel Spielraum. Da war klar, dass ich jetzt, wenn ich in Mathe eine 4 habe, ist mir das ziemlich egal. Oder mein Notenschnitt im Abschlusszeugnis beim Abi. Ist wurscht, weil ich muss halt gut spielen. Das stimmt, ja. Vielleicht war das natürlich unterbewusst so ein Ding, was so ein bisschen auch Ruhe reinbringt.
Ja, hast du eine Musik? Sind das alle, spielen die alle ein Instrument, deine Schülerinnen?
Also, ich unterrichte ja von der 5. Klasse bis zum Abitur. Und bei uns müssen die zwischen 5 und 7, also wenn sie kommen, sich entscheiden, ob sie ein Blasinstrument machen, Streichinstrument oder singen, also 3 Jahre lang. Die dürfen danach wieder aufhören, viele machen noch weiter, aber ich sag mal so, wenn da in 10 Jahren 2, 3 Leute rauskommen, die Musik studieren, ist das viel bei uns. Also genau, also wir versuchen einfach nur die musische Bildung relativ breit aufzustellen und zugänglich zu machen. Das ist jetzt nicht unbedingt darauf angelegt, dass die Musik studieren.
Ja, weil was ich schon sehe oder was ich gesehen habe jetzt im Psychologiestudium, ich war immer von Musikerinnen umgeben und die waren viele so wie du, ich spiele ein Instrument und es ist klar, das ist meine Leidenschaft, das mache ich zum Beruf. Jetzt Mitstudierende im Psychologiestudium hatten sowas nicht. Und dann ist das Feld riesengroß, glaube ich. Und ich habe mir dann auch mal, ich habe mich schon manchmal ertappt dabei, dass ich mich gefragt habe, wenn ich jetzt nie ein Instrument gespielt hätte, boah, keine Ahnung, wohin die Reise dann geht. Also das hätte mich schon wahrscheinlich auch gestresst, glaube ich. Und ich könnte mir total vorstellen, dass das dann super ist, wenn man mal eine Sache gefunden hat, dass man da dann nochmal dabei bleibt und nicht nach rechts und links schaut eigentlich. So.
Ja, das stimmt schon.
Es begegnet mir im Mentaltraining auch, wenn ich frage, was würdest du machen, wenn das mit dem Instrument nichts wird und du morgen nicht mehr spielen kannst? Da haben 9 von 10 keine Antwort eigentlich.
Das ist total spannend. Das ist Stress. Ich hab am Samstag, hatten wir eine Musikmesse in Deutschland, in Nürnberg, und da habe ich den Lorenzo Ludemann kennengelernt. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Der ist Trompeter bei den Heavy Tones. Und wir hatten so ein bisschen gesprochen und er hat gesagt, du, das ist überhaupt kein Problem, wenn ich ab morgen nicht mehr Trompete spielen könnte, weil er sich nicht darüber definiert und er ist jetzt Anfang 30. Ja. Also der ist total entspannt und sagt,
ja. Ja, die gibt's auch. Ich habe bei der Brass Connection super Gespräch belauscht vom Solanisten der Philharmoniker und vom Solotrompeter des BR. Die über Traktoren und Bäume umschneiden gesprochen haben. Und da könnten sie sich stundenlang unterhalten. Und da gehe ich hin und frage mal so, das könntet ihr euch sicher beruflich auch vorstellen. Und die waren beide so, ja, ich kann mir noch 5 andere Dinge vorstellen. Also wenn es morgen mit der Trompete nicht mehr funktioniert, überhaupt kein Problem. Und weil du gesagt hast, die Definition über das Instrument, das ist ein Riesenproblem. Also im mentalen Bereich ist es ein Riesenproblem, weil das Instrument so große Verantwortung hat. Über mein Lebensglück sozusagen. Mhm. Und solche Leute wie die beiden, wenn die nicht gut spielen, ich glaube, die gehen heim und sagen, ja, das war halt jetzt, der Tag war zum Vergessen. Morgen geht's weiter, mich als Person betrifft das jetzt nicht wahnsinnig. So, also.
Okay. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen zurück. Wie war dein Studium dann?
Das Psychologiestudium?
So, nee, erstmal dein Musikstudium.
Kurz. Also ich habe begonnen, wieder Klassik zu studieren und im 3. Semester habe ich das Probespiel in Graz gewonnen und habe das dann auch nicht fertig gemacht, das Studium. Ich habe dann in Graz nochmal Aufnahmeprüfung gemacht. Da war ein älterer Professor, ein sehr berühmter, bei dem ich noch Unterricht hatte, aber habe das Studium dort auch nicht fertig gemacht und das auch abgebrochen. Ich habe das dann erst in Linz fertig gemacht, als ich begonnen habe, Psychologie zu studieren. Das war eigentlich der einzige Grund, dass ich den Musikabschluss mache, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mal Psychologe bin, in dieser Welt zählt das nicht, dass ich im Orchester mal gespielt habe und so. Die wissen nicht, was das ist. Da ist es viel besser, dass ich auch sagen kann, ich habe Musik studiert und ich habe Psychologie studiert. Also ich habe das tatsächlich eigentlich erst abgeschlossen, wie ich Psychologie zu studieren begonnen habe.
Okay. Wann war das, das Psychologiestudium?
Ich habe jetzt die Masterarbeit am Fertigschreiben. Ich habe begonnen 2019, glaube ich.
Okay. Wie kam das, dass du gesagt hast, ich studiere nochmal Psychologie?
Ich habe die Mentaltrainer-Ausbildung gemacht und habe sofort gemerkt, es gibt da einen Markt. So ehrlich muss ich schon sein. Ich habe sofort gemerkt, da gibt es Bedarf. Und es gibt sehr wenige, die aus dem Orchester kommen, so eine Ausbildung haben. Aber ich habe auch gemerkt, da fehlt ein bisschen was. Also die sind zum Teil recht kurz, diese MentaltrainerInnen-Ausbildungen. deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich melde mich mal an für die Aufnahmeprüfung Psychologie, habe im Sommer gelernt und habe die irgendwie geschafft, die Aufnahmeprüfung.
Was muss man da machen zur Aufnahmeprüfung?
Und das war gedrittelt, ein Drittel Textverständnis Englisch, ein Drittel Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnungen, logisches Denken und so und ein Drittel auswendig lernen. Also es waren so Buchkapitel angeführt und ich habe das Buch im Sommer überall mitgehabt und habe das gelernt und bin dann da drin gesessen. Fast der Älteste, glaube ich. Und habe da 2,5 Stunden den Stift nicht einmal weggelegt. Also schweißgebadet bin ich da raus und habe nicht gewusst, ob das was geworden ist oder nicht.
War das in irgendeiner Hinsicht ein Problem, wenn du, also gerade vor allen Dingen in deinem Umfeld, wenn du sagst, okay, ich bin Musiker, aber ich will jetzt nochmal Psychologie studieren, weil ja oft ist ja so dieses, wir sind Musiker, so eine ganz klare Identitätsfrage. Wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber ich mache hier noch was anderes, vor allen Dingen dann noch mit einem Studium, ist das nicht manchmal, oder war das schwierig? Fanden das Leute komisch oder war das okay?
Natürlich fanden es Leute komisch. Manche haben gedacht, der studiert jetzt Psychologie, weil es ihm schlecht geht. Also so eine Vorstellung vom Psychologiestudium. Wir sitzen da im Kreis und therapieren uns gegenseitig, glaube ich. Manche haben sich gefragt, ah, das macht er sicher nie fertig. Der fängt das jetzt an und der ist bald wieder weg. Und manche fanden es interessant. Also gerade in der Musik, glaube ich, die Psychologie ist schon für viele ein Thema. Deswegen fanden es manche eh total spannend so. Ich habe auch gemerkt, vielleicht bilde ich es mir ein, die Frage, wie geht's dir, wurde ab Tag 1 anders beantwortet von manchen, kommt mir irgendwie vor. Das waren immer so, ja, eh gut. So nach 2-3 Semestern Psychologiestudium waren die Antworten zum Teil echt länger irgendwie. Okay. Total interessant.
Das heißt auch
oder
ehrlich,
immer, wenn man, ja? Wenn man wohin, immer ehrlicher vielleicht und nicht sofort immer alles super. Wenn man irgendwo hinkommt und sich auf einen Tisch setzt mit anderen Leuten, kommt immer sofort, der Psychologe, da müssen wir jetzt aufpassen, was wir sagen und so. So Dinge sind schon immer gekommen. So. Also meine Mutter hat auch gesagt, jetzt will er Vogeldoktor werden. Aber eigentlich sonst keine negativen Erfahrungen gemacht eigentlich. Also eher dann, wie ich dann gesagt habe, ich höre auf, glaube ich. Das war für viele dann, aha.
Da kommen wir noch dazu.
Ja, okay.
Also du hast quasi deine Mentaltrainer-Ausbildung vorher gemacht. Warum?
Weil ich selber Mentaltraining in Anspruch genommen habe und meine Mentaltrainerin zum Abschluss unserer Zusammenarbeit gesagt hat, ich glaube, das wäre was für dich. Ich glaube, du könntest das. Und mit den Insights aus dem Beruf selber wäre das, glaube ich, super. Und der Markt braucht dich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann habe ich die Ausbildung gemacht.
Also einfach so schön, weil man hat das Gefühl, es ist einfach überall Musik.
Gemeinsam fortbilden. Auf der Woodstock Academy. Von 18. bis 24. August 2024 in Brixen, Kirchberg und Westendorf. Gemeinsam workshoppen, auf mehr als 20 Instrumenten von den Superstars der Blasmusik lernen, interessanten Vorträgen lauschen und beim Einzel- und Registerunterricht dazulernen. Jede Menge Woodstock-Feeling und lässige Events, gepaart mit deiner musikalischen Weiterentwicklung. Buch dir jetzt deinen individuellen Stundenplan und plane ganz unverbindlich die perfekte Woche für dich und dein Instrument. Direkt unter www.woodstockacademy.at.
Die Leute sind einfach gut drauf, es ist einfach Urlaub, es ist kein Muss, es ist einfach Urlaub.
Du hast vorhin erzählt, du hast mit 19 angefangen und hast aber dann abgebrochen, weil es dir auch nervlich zu viel war. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was heißt nervlich
dass
zu viel?
Dass mir nervlich zu viel war?
Ja.
Also ich glaube, dass ich richtig viel geübt habe, so stundenlang am Tag, in den Sommerferien, an der Uni, im Keller, am Wochenende, die ganze Zeit. Und eigentlich übrig geblieben dann im Performance ist wirklich wenig. Also ich konnte oft auch nach dem Unterricht nicht sagen, was eigentlich genau passiert ist da drinnen. Oder nach so Jugendorchesterprobe spielen. Da war ich total drüber eigentlich. Und ich glaube, das habe ich auch gespürt, dass das so weder möglich ist, noch lustig ist. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt höre ich einfach auf.
Okay.
Das habe ich damals nicht so klar kommuniziert. Ich habe gesagt, das ist mir zu langweilig, dann Triangel spielen im Orchester. Aber die Preisleistung war furchtbar. Also so viel üben mit so wenig Output, das war ja Wahnsinn eigentlich im Nachhinein.
Heißt das, du warst in den Situationen, warst du total nervös oder nicht?
Extrem nervös, ja. Extrem nervös, kaum Selbstwert, glaube ich, im Nachhinein. Blackouts, völlig überfordert eigentlich. Es gibt super Aufnahmen zum Teil, wo ich total auslasse. Ist total lustig jetzt im Nachhinein.
Findet man die auf YouTube oder was?
Nein, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ein paar vielleicht, aber ich habe noch irgendwo ein paar CDs zu Hause.
Okay.
Ja.
Aber es ist ja auch irgendwie schön, dass du heute darüber lachen kannst.
Ja, stimmt, total. Aber das war ein Prozess, würde ich mal sagen. Also das war schon damals schon frustrierend eigentlich, wenn man so viel übt und links und rechts können alle spielen und selber kommt man nicht recht weiter. Das war irgendwie schon nicht lässig, würde ich mal sagen.
Was macht das in dem Moment mit dem Ego oder deinem Selbstbild, wenn du eigentlich weißt, okay, ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden, das heißt, ich kann ja irgendwas, ich komme aber nicht weiter, weil ich es nicht abrufen kann, ist ja dann auch schon, finde ich, schon einen Schritt weiter, weil man könnte ja auch erstmal sagen, okay, ich bin einfach nur schlecht.
Ja, also für Selbstwert generell war das eine furchtbare Zeit, weil in so einem Musikgymnasium, wo alle Musik studieren, ist der Gradmesser für deinen Wert die musikalische Leistung. Und wenn die nicht da ist, ist es natürlich furchtbar. Ich habe da irgendwie mit Humor und anderen Mitteln irgendwie drüber gespielt, aber in mir drin war das eigentlich immer ein bisschen ein Kampf. Und das ist natürlich schade, eigentlich. Und wäre, glaube ich, so gar nicht nötig gewesen, wenn ich da ein bisschen bessere Tools vielleicht schon gehabt hätte oder jemanden gehabt hätte. Aber das hat es damals einfach nicht gegeben. Es war einfach so, wie es war. Und deswegen war der richtige Schritt, da wegzugehen eigentlich. Das war das Beste, was ich machen habe können. Da 2-3 Jahre komplett weg davon zu gehen. Sonst wäre es, glaube ich, gar nichts geworden.
Hast du das die ganze Zeit dann mit dir selber ausgemacht oder konntest du mit jemandem drüber sprechen?
Das habe ich mit mir selber ausgemacht. Ich war grundsätzlich schüchtern, sehr sensibel und war jetzt nicht unbedingt jemand, der da groß über seine Gefühle sprechen konnte eigentlich. Also da habe ich schon sehr viel an mir gearbeitet, die letzten Jahrzehnte sind ja jetzt
aber schon. Aber ist ja trotzdem auch so ein Musiker-Ding, habe ich so das Gefühl. So richtig drüber spricht ja nicht jeder. Also da muss man immer so die richtigen Momente abwarten und dann.
Genau. Ja. Vor allem damals war das einfach nicht existent. Das hat es einfach nicht gegeben und wer das nicht geschafft hat, war zu schwach. Das war auch eigentlich die Einstellung. Da waren so viele Musikstudierende für so wenig Jobs. Wer das nicht schafft, ist halt zu schwach. Und es ist eh egal, weil es bleiben eh ausreichend übrig. So.
Würdest du das heute noch unterschreiben? Weil die Jobs sind ja nicht mehr geworden.
Was meinst du, dass die Guten übrig bleiben?
Ja, dass wer es halt nicht schafft, nicht stark genug ist.
Also würde ich überhaupt nicht mehr unterschreiben. Absolut nicht. Wer glaubt, noch nicht stark genug zu sein, hat noch nie richtig hingeschaut, glaube ich. Und das sind definitiv Skills, die man lernen kann. Und da kann man extrem viel schaffen. Man kann sich seinen Ängsten stellen, glaube ich. Also das würde ich überhaupt nicht mehr unterschreiben. Ich glaube überhaupt nicht, dass es ein von Gott gegebenes Talent ist, da mit Druck umzugehen. Die Erfahrung mache ich überhaupt nicht eigentlich.
Du hast mal so einen Post gemacht mit, jetzt habe ich die Überschrift vergessen, You Must Know the Rules, glaube ich, wo es über Realität ging und
erkenne deine Regeln. Ja,
genau. So, wo du ja so ein bisschen schreibst, dass wir auch die Realität uns selber machen, auch durch das Umfeld, was uns eingegeben wurde. Welche Glaubenssätze hattest du so?
Dass das Wichtigste ist, etwas zu leisten und dass, wenn du nicht gut spielst, bist du als Person nichts wert. Ich glaube, das waren die zwei größten Baustellen, die es zu reparieren galt, weil das macht einen kaputt.
Ja. Wie lange hat das gedauert, bis du die repariert hast?
Lange, weil, was man wissen muss, in so Performance-Berufen bieten sich Möglichkeiten, durch gute Leistungen diese Regeln auch irgendwie auszutricksen. Und man jagt auch da guten Leistungen nach, weil man sich denkt, dann fühlt man sich als Ganzes besser. So. Also ein Probespiel gewinnen auf einer Universität, das hebt einen Wert. Und im Unterbewusstsein habe ich mir damals schon, glaube ich, gedacht, wenn ich das gewinne, dann werden sich da diese ganzen Probleme lösen. Die Rechnung kriegt man dann aber eh. Das verfliegt recht schnell, dieser Moment. Ich habe jetzt ein Probespiel gewonnen. Es ist dann Berufsalltag und für mich war es dann schon so, dass ich gemerkt habe, es ist nicht ganz rund, ich bin nicht super happy irgendwie. Ich habe irgendwie alles, ich habe die Stelle, ich bin in einer super Stadt, super Kollegen, super Kolleginnen. Ich verdiene Geld mit Schlagzeugspielen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, irgendwas passt nicht. Ich habe das irgendwie gespürt und durch Psychotherapie hat es dann, glaube ich, nochmal Klick gemacht und habe dann gemerkt, da gibt es eine Welt mit ganz anderen Regeln. Boah, da ist es eigentlich fast gemütlicher. Ich glaube, ich gehe darüber. So, es klingt jetzt einfach, es war eh hart genug, aber da war Psychotherapie total wichtig für mich. Also total.
Was sind dann
da habe ich mich auch sehr verändert. So.
Okay. Was sind die Regeln der anderen Welt?
Dass es völlig egal ist, ob du gut Schlagzeug spielst oder gut Trompete spielst oder was leistest oder nicht. Es geht um Freundschaften, es geht um soziale Aspekte, es geht, glaube ich, darum, einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten. Es geht darum, zu lachen, zu lieben. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig. Und ob ich heute ein gutes oder schlechtes Konzert spiele, ist eigentlich null relevant. So. Und wenn man das mal spürt, ist das schon sehr befreiend. Aber ich weiß, wenn ich den Satz jetzt gehört hätte, vor 15 Jahren, hätte ich gesagt, oh, so ein Esoteriker. Der hat ja nur Angst davor, weil er irgendwie selber nicht gut spielt oder der will da nur fliehen davor. So. Also das kann man überhaupt nicht verstehen, sowas, wenn man nicht mal dort war.
Kommt, oder gibt es Situationen, in denen manchmal diese alten Regeln wieder hochkommen? Oder bist du schon so weit drüber, dass du sagst, bin frei?
Nein, ich glaube, man ist nie ganz frei und ich glaube, die Regeln ändern sich von Woche zu Woche und die muss man auch pflegen. Mhm. So, in meinem Fall noch mehr, weil es wichtig ist, meine Regeln zu kennen, damit ich nicht da projiziere auf Leute, mit denen ich arbeite. Und da schaue ich sehr genau drauf, so, dass ich da nicht wieder in die Falle tappe. Und da muss ich auch wirklich gut drauf aufpassen, dass mir das wirklich immer und immer wieder gelingt, dass ich da nicht in diese Falle zurückkomme. Mhm.
Mhm. Wenn du sagst, du guckst ja jedes Mal drauf, wie machst du das? Schreibst du dann oder setzt du dich hin oder wie ist dein Prozess?
Also ich hab jetzt eine Therapeutin wieder, seit einiger Zeit wieder, wo ich einmal im Monat hingehe, weil ich das wichtig finde, gerade in meinem Beruf als Mentaltrainer. Und ich merke einfach, dass mir das gut tut, da immer wieder jemanden zu haben. Ich habe auch bewusst jemanden gesucht, die ich noch nicht kenne, um sozusagen mit dem Stand jetzt nochmal zu beginnen. Und das ist super cool, weil man immer wieder auf Kleinigkeiten draufkommt, wo man sagt, so. Und das versuche ich eigentlich zu pflegen, so,
Willst du, also nur wenn es nicht zu privat ist, willst du eine Kleinigkeit mal teilen, wo du dir jetzt irgendwann mal aufgefallen ist, da stolper ich gerade vielleicht selber über was?
Ja, gern. Das ist okay, also man kann ja gern drüber reden. Zum Beispiel bei Diskussionen habe ich jetzt wieder gemerkt, wenn wir zwei über ein Thema sprechen, du hast Meinung A, ich habe Meinung B, muss ich sehr aufpassen, dass ich das wie immer wieder mir sage, meine Meinung ist eine Meinung und deine Meinung ist eine Meinung und eigentlich hat keiner von uns recht. Und da waren es wieder Situationen, die ich dann erzähle, wo ich wieder gemerkt habe, da bin ich vielleicht wieder in die Falle getappt, so, wo mich eine andere Meinung so getriggert hat, nur weil ich geglaubt habe, so, ich habe recht, so, niemand hat recht bei sehr vielen Themen. So zum Beispiel.
Okay. Ja, kenne ich. Klingt so ein bisschen nach mir gerade. Genau, ich hab mal so einen spannenden Satz gehört. Wir könnten in einer Diskussion oder Meinungsverschiedenheit erstmal davon ausgehen, dass der Gegenüber recht hat. Einfach so vom Mindset her irgendwie.
Ja, super. Stell dir mal vor, alle würden so durch die Welt marschieren. Dann werden sich viele Probleme in Luft auslösen, glaube ich.
Das wäre leichter, so. Ja. Glaubst du, dass so Glaubenssätze oder solche Regeln, dass man die alleine lösen kann?
Wenn man sie auf Papier bringen kann, vielleicht. Also das ist etwas, was ich auch im Mentaltraining mache. Wir versuchen mal so alles zu Papier zu bringen. So schreiben wir uns mal auf Dinge, wo du glaubst, das ist wichtig für den Wert einer Person. Auf Karteikärtchen steht dann drauf Empathie, soziale Gerechtigkeit oder ein guter Tennisaufschlag, whatever. Und dann legen wir das zum Beispiel manchmal auf, so. Und dann sagen wir jetzt, stell dir irgendeine Person vor, wie würdest du das rein? Und dann ist meistens so das Instrumentspezifische oder alles Sportspezifische sehr weit unten, völlig egal. Und jetzt reih das für dich selber und dann ändert sich das sehr schnell und man schiebt die ganzen Trompete spielen und Höhe ganz nach oben. Und wenn man das mal so erkennt, glaube ich schon, dass man das langsam verändern kann, indem man sich es auch immer und immer wieder sagt und den Mut hat, nach den neuen Regeln zu leben, auch wenn man es vielleicht gerade nicht so fühlt. Zum Beispiel, was ich oft erlebe, und das kennst du sicher auch, es kommt zu dir nach dem Konzert eine ältere Frau und die sagt, das war wirklich super, es hat mir so gefallen. Es fällt ganz vielen hier schon schwer zu sagen, danke. Manche sind sofort, ja, ich weiß, aber das eine Tempo war vielleicht ein bisschen zu schnell oder so, weil man es so fühlt. Wenn ich aber das mal irgendwie rausgefunden habe und ich nehme das einfach vor, kann ich schon, glaube ich, einmal da irgendwo einen Stoppschalter reinbauen und sagen, danke. Und ich glaube, dass das schon auch Habits sind, die man ändern kann. Ich glaube nur, dass es sehr schwer ist, wenn man nicht ständig das mit anderen Leuten bespricht, weil man sehr schnell wieder in andere alte Muster fällt, ohne dass man es so richtig merkt. Mhm. Und ich glaube, da muss man sehr aufpassen.
Du hast ja gedacht, du bist Mentaltraining erstmal selber erfahren. Weißt du noch, wie deine erste Stunde war?
Nein. Ich weiß ungefähr die Inhalte, glaube ich, der ersten paar.
Ja.
Die erste für mich sehr prägende Erfahrung war, schreib alle deine Gedanken mal auf. Wenn du ein Konzert spielst, geh von der Bühne und schreib alles, was in deinem Kopf vorgegangen ist, auf ein Blatt Papier. Mhm. Wenn du Tennis spielst, schreib alles auf ein Blatt Papier. Und wie ich das gelesen habe, war das schon so, okay. Wie streng man zu sich selber sein kann, ist schon arg eigentlich. Mhm. Und das zu lesen war für mich damals so richtig so, okay, da gilt es vielleicht dran zu arbeiten. So. Mhm. Das war so das Erste, was ich gemacht habe. Das Zweite war Zeitmanagement. Und da weiß ich noch, dass meine Kollegin gesagt hat, wer ist die Mentaltrainerin, die hat dich total verändert, weil ich auf einmal irgendwie viel organisierter war. Das waren, glaube ich, die ersten zwei Dinge.
Okay, du hast ja viel Sport gemacht auch. Mhm. Wenn du sagst, man ist sehr streng zu sich selbst, sowohl als Musiker als auch Sportler. Wie viel Druck hast du von zu Hause bekommen? Also wenn du zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, dein Papa hat gern vielleicht gehabt, dass du Sportler bist. Ich kenne das so ein bisschen. Ich habe knapp 10 Jahre Judo gemacht. Und ich habe teilweise erlebt, wenn ich einen Kampf verloren habe, dass mein Vater enttäuscht war. Und das nagt manchmal sogar noch an mir oder es kommt manchmal hoch, dass mir das jetzt erst im Alter bewusst wird. So, deswegen frage ich, also wie viel spielt da rein bei dir?
Also von der Sport- und Musikseite gar nichts. Mhm. Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich mal verloren hätte und irgendjemand war enttäuscht oder wo ich mal gewonnen hätte und irgendjemand war so übertrieben, wow, das war, du bist der Beste. Also von der Seite eigentlich gar nicht. Von der, du musst jeden Tag was arbeiten und Leistung, eher schon, wenn man im Gasthof aufwächst, wird rund um die Uhr eigentlich gearbeitet. Und ich glaube, das hat mich schon geprägt. Ich bin jetzt nicht der handwerklich Begabteste und so körperliche Arbeit ist jetzt nicht meines. Mhm. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass Arbeit für mich so wichtig war. Und meine Frau zum Beispiel hat gesagt, wie wir uns kennengelernt haben, wenn sie mich gefragt hat, wie es mir geht, habe ich ihr als erstes mal erzählt, was ich gemacht habe alles heute. So, wie geht's dir? Mhm. Ich war laufen, dann habe ich eine halbe Stunde geübt und jetzt habe ich noch 10 E-Mails geschrieben. So, und das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, wie geht's dir? So, und ich glaube, das habe ich von dieser Zeit schon noch so ein bisschen drinnen gehabt. So.
Okay. Mhm. Was hast du an deinem Zeitmanagement geändert?
Verschriftlichung. Mhm. Und das mache ich bis heute. Ich führe sehr genau Kalender und ich überlege mir sehr genau, wann ich etwas mache. Und ich versuche, alles zu seiner Zeit zu machen und nichts früher und im besten Fall auch nichts später. Und das hat mir irrsinnig viel gebracht und das ist, glaube ich, auch total wichtig gewesen die letzten Jahre. Ich mache recht viel und das ist total wichtig, nicht jeden Tag alles im Kopf mitzutragen. Mhm. Und zum Leidwesen mancher mache ich die Dinge, wenn die Deadline ist. Wenn ich bis 12. März eine E-Mail schreiben muss, steht am 12. März im Kalender, heute schreibst du die E-Mail. Und das beschäftigt mich auch erst dann. So, Vorträge mache ich frühestens am Abend davor, meistens in der Zugfahrt, wenn ich hinfahre.
Wenn es sich ausgeht, ist das sehr gut.
Geht sich's aus und ich bin draufgekommen, ich mache sonst die Arbeit doppelt. Hm. Wenn ich am Freitag einen Vortrag habe und ich mache den am Montag, muss ich ihn am Donnerstagabend nochmal neu machen, weil in meinem Kopf so viele Ideen entstehen, Abläufe sich verändern, dass das gar keinen Sinn macht, dass ich das am Montag mache. Und wenn man das mal etabliert hat, hilft einem das sehr, weil alles zu seiner Zeit, dann bleibt nicht so viel übrig für jeden Tag.
Mhm. Ja. Verstehe. Du schreibst auf deiner Homepage, wer Höchstleistung bringen will, braucht eine stabile und in sich ruhende Persönlichkeit. Mhm. Wie erlange ich das? Ich frage für meine Frau. Also die hätte das, glaube ich, gern in mir, dass ich eine in mir ruhende Persönlichkeit bin.
Okay, ich sag mal, was ich glaube. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, weiß ich nicht. Ich glaube, das erste Wichtige ist, dass man in seinem Leben genau weiß, welche Dinge einem Energie geben und welche Dinge einem Energie rauben. Viele glauben das zu wissen. Und ich mache immer so eine Übung, 5-Minuten-Timer, schreib alles auf, was dir Energie gibt, wo du dich nachher besser fühlst als vorher. So. Da kommt oft erstaunlich wenig. Und für in sich ruhen ist das schon mal wichtig, dass du, was deinen Energiehaushalt angeht, eine Balance hast. Für Performance noch wichtiger. Performance ist Stress in allen Bereichen. Das muss gar nicht die Musik sein. Da brauchst du Ressourcen. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, seine Werte zu kennen. Ungefähr abzuchecken, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Nach welchen Werten will ich eigentlich leben? Was spüre ich? Und lebe ich auch danach? Ich glaube, dass das wichtig ist, weil wenn das nicht passiert, entsteht Unruhe. Wenn du ein sehr empathischer, gerechtigkeitsliebender Mensch bist und in deinem Job rund um dich passiert nur Ungerechtigkeit und niemand schaut auf die anderen, dann und du sagst nie was, ich glaube, das erzeugt auch Unruhe, glaube ich. Ich glaube, dass das zwei wichtige Dinge sind, Ausgleich zu finden, eine gute Balance zu finden und auch zu wissen, wer bin ich, nach welchen Kriterien lebe ich, was sind meine Werte und lebe ich auch danach, so würde ich sagen. Und auch vielleicht, wenn wir zu den Regeln zurückkommen, es ist schon gut, wenn man die kennt. Wenn du weißt, wie du funktionierst, wenn du weißt, wenn dich etwas triggert, warum triggert dich das, suchst du, nerven dich andere auch nicht mehr so vielleicht. Weil du ganz oft draufkommen wirst, ah, das hat eigentlich was mit mir zu tun. Ich fühle mich nur angegriffen wegen mir. Das hat gar nichts mit dieser Person zu tun. So, ich glaube, dass das wichtige Punkte sind.
Okay. Wie oft schaffst du das, so wirklich in dir zu ruhen? Also wie sehr lebst du danach selbst?
Immer mehr, glaube ich. Also gerade was den Ausgleich angeht, bin ich sehr gut, glaube ich. Weil ich so viel mache. Ich arbeite recht viel, würde ich sagen. Und schreibe dazwischen jetzt noch die Masterarbeit. Ich teile mir das recht gut ein. Und ich buche Tennisplätze, ich gehe laufen. Ich sage sehr oft Nein. Bei sehr vielen Anfragen sage ich Nein, wenn ich gerade keine Zeit dafür habe und bastel die nicht irgendwo rein, weil gerade über Zoom, das wäre so einfach, dort noch 45 Minuten und dort sitze ich im Zug, da habe ich Empfang und jetzt noch diesen Podcast, wie wird noch was gehen? Und da habe ich gelernt, auch weil ich da total drüber war mal, dass ich da total aufpassen muss und das pflege ich wirklich sehr strikt, dass ich da total aufpasse, dass mir das nie wieder passiert, dass ich da drüber bin.
Da bin ich ja froh, dass du bei mir ja gesagt hast.
Ja klar, natürlich. Heute habe ich eine super Zeit.
Welche Rolle spielt das Ego?
Eine riesige, glaube ich, in allen Bereichen, oder?
Auf jeden Fall. Also wie schaffe ich es, mein Ego im Zaum zu halten?
Das ist eine gute Frage. Es hat wieder auch etwas mit, woran messe ich mich, zu tun. Und ich glaube, wenn du dich nach Leistung misst, dann füttert das Ego. Und wenn du denkst, du bist besser als wer anderer, dann füttert das Ego. Und ich glaube, da muss man auch immer sehr aufpassen, dass das nicht so ist. Und immer wissen, dass es nicht darum geht, dass du der Geilste bist. Das ist überhaupt nicht das Thema und du musst auch nicht Härte zeigen. Man liest das so oft jetzt, wir verweichlichen unsere Nachwuchsfußballerinnen und die Musikwettbewerbe können wir nicht abschaffen, weil dann erzeugen wir eine weiche Jugend. Ja, genau. Wäre ja super. Irgendwie so viele Probleme auf der Welt entstehen, weil Männer Härte zeigen wollen. So. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Auch Schwäche zeigen, glaube ich. Wenn du Schwäche zeigen kannst, ist das für dein Ego furchtbar.
Aber geht Ego immer gleich mit einem Wettbewerb einher? Also, oder ich muss vielleicht anders sagen. Ich sehe das wie du. Erstmal mit der Schwäche und so. Ich frage mich trotzdem manchmal, weil wir die Diskussion in der Schule auch haben, mit diesem, ich weiß nicht, ob das in Österreich auch gibt, Bundesjugendspiele. Weiß nicht, ob ihr sowas kennt.
Ja, prima der Musiker, ja.
Ja, so. Also gut, bei uns gibt es auch noch so das im Sportbereich als Schule vor allen Dingen und das soll jetzt in allgemeinbildenden Schulen abgeschafft werden, dass es keine Vergleichbarkeit mehr gibt. Also jeder kriegt dann quasi die gleiche Urkunde, so wir waren da. Und ich frage mich immer, ob das nicht manchmal aber doch okay ist, auch Niederlagen zu empfinden und ich damit lernen muss, auch damit umzugehen. Weißt du, wie ich meine? Das ist so immer das,
worum... Ja, das ist ja die Diskussion, die auch im Fußball geführt wird, oder? Im Fußball gibt es jetzt von U bis zur U11 nur mehr Festivals, keine Ligen mehr. Ja. Und die sind ja niedergeknüppelt worden.
Ja.
Nur wenn man genau hinsieht, ist die Idee, wir wollen die Kinder mit positiver Motivation an den Fußball binden und suchen Kinder, die gern Fußball spielen, nämlich des Fußballs wegen. Wir suchen eigentlich niemanden, die das machen, um irgendwo der Beste zu sein oder irgendwo die Beste zu sein. deswegen machen die das. Abgesehen von so Skills, die man braucht, ja, so auf kleinem Feld. Und man darf ja die Kinder nicht unterschätzen, die wissen das ja. Also wenn eine Fußballmannschaft 11-0 verliert, die wissen das. Und die Kinder wissen sehr genau, ich habe da jetzt verloren. Und die lernen auch verlieren, die gehen auf ein anderes Feld, jetzt im Fußball zum Beispiel. Aber der Punkt ist der, wenn ich immer sage, das ist der erste Preis, das ist der zweite und es gibt irgendwo auch noch einen siebten, ob ich nicht manche verliere dadurch, das ist das, die Frage, die ich mir jetzt immer stelle, so was die Wettbewerbe angeht und ob ich nur oder zum großen Teil Kinder rausfiltere, die das deswegen machen, weil sie der oder die Beste sein wollen und weil dann die Eltern sagen, super, du bist die Beste, jetzt gehen wir essen. So, weißt du, ich glaube, das ist die Idee im Fußball zum Beispiel und
aber es ist
das finde ich eigentlich sehr schön vom Prinzip her.
Aber es ist ja die Frage des Blickwinkels, wie ich auf sowas drauf gucke, also, oder?
Ja klar, nur kannst du die Blickwinkel der Eltern und der Kinder zum Teil nicht beeinflussen und jetzt musst du das System ändern. So, das ist, ich bin bei, in Österreich gibt es Primula Musica, den Jugendwettbewerb.
Ja.
Da bin ich immer in der Jury und wir vergeben hauptsächlich erste Preise, weil fast ausschließlich die Spitze zu diesen Wettbewerben kommt. Und wenn man das anbringt, heißt es immer, ja, man kann ja eh anders mit diesem Wettbewerb umgehen. Das kann ja jede Person selber für sich entscheiden, wie man den Wettbewerb nutzt. So. Nur, sobald ich sage, erster, zweiter, dritter, vierter Platz, bietet das totale Angriffsfläche für Leute, die das genauso sehen, glaube ich. Und man muss sich fragen, will ich diese Angriffsfläche bieten? So, weil auch wenn du sagst, die bekommen alle dieselbe Urkunde, es wird sicher Eltern geben, die sagen, super, du warst viel besser wie diese Person, gut gemacht.
Ja,
so,
ja.
Weißt du, und ich glaube, das vermeidest du vielleicht, wenn du du fütterst das nicht. Du fütterst das nicht noch zusätzlich.
Okay. Wenn ich jetzt in meine Schule gucke, und ich habe da ein ganz, ganz seltsames Erlebnis Anfang des Jahres gehabt. Also wir haben ja Bläserklassen, die suchen sich so die ersten 8 Wochen, machen wir so ein Instrumentenkarussell, also wir nehmen uns Zeit, dass jeder sein Instrument findet. So, das führt natürlich dazu, dass bis zum Halbjahr, wenn dann Zeugnisse gibt, nicht so viel oder noch nicht so viel gespielt wurde, sodass ich, also ich muss ja Noten geben. Ich kann ja jetzt die, also das ist leider das System, da sind wir wieder beim Ding, ich muss eine Note geben. So, ich habe mich diesmal hingestellt und habe gesagt, hör zu, ihr kriegt alle eine 2. Bis auf die, die schon aus der Grundschule kamen und ein Instrument spielen, weil ich weiß, die sind halt einfach weiter. So, und dann gab es wieder welche, die sich wirklich vehement beschwert haben, sie hätten gerne aber eine 1. Und ich habe gesagt, aber ihr spielt seit 4 Wochen hoch. Also reell gesehen kann ich nichts, keine 1 geben. So. Und das hat mich sehr schockiert. Dass, ja.
Die Frage ist natürlich, was bewertest du? Das Ergebnis oder den Weg davor? Das ist so. Das frage ich mich auf der Uni auch immer so.
Ja, aber,
was bewerte ich? Das hat, absolute Resultat oder die Anstrengung davor?
Ja, so. das verstehe ich. Die Frage stelle ich mir aber jetzt erst. Also die haben 4 Wochen gespielt. Was soll ich nach 4 Wochen bewerten? Dem einen fällt es leichter, du weißt, wie es ist. In den ersten 4 Wochen, der andere tut sich halt doch irgendwie schwerer. Also, was soll ich da reell bewerten? Ich finde es, also nach 4 Wochen finde ich es echt schwer. Wenn ich jetzt die jetzt länger sehe und sehe, okay, dem es leicht fällt, der kommt aber gar nicht so viel weiter. Und der es schwer fällt, ist aber jetzt auf dem anderen Stand, dann ist ja der Weg auch größer. Das kann ich ja ganz anders da bewerten. Das ist mir schon klar. Aber nach 4 Wochen kann ich einfach, weiß ich nicht. So, mich hat
ja, ist wahrscheinlich schwierig.
Mich hat einfach nur die Tatsache schockiert, dass wir mittlerweile so weit sind, dass Fünftklässler anfangen zu diskutieren, weil sie sich benachteiligt fühlen. Also dieses, sobald eine Note nicht da ist, was sie gewohnt sind, wird sofort diskutiert. Also es sind nicht mehr nur die Eltern, die kommen, sondern auch die Schüler. Und deswegen auch zurückkommt meine Frage, ob wir manchmal verlernen, auch mal, jetzt 2 ist jetzt keine Niederlage, um Gottes Willen, aber auch mit Scheitern umzugehen. Ich habe manchmal das Gefühl, Schüler verlernen das so ein bisschen.
Ja, aber ich glaube, man muss sich schon fragen, woher das kommt. Also ich kenne das auch von den Wettbewerben. Wenn wir zweite Preise vergeben, läutet am nächsten Tag das Telefon.
Ja.
Meistens. Warum und wieso? Und das sind aber nicht die Kinder, die anrufen. Das sind die Lehrenden oder die Eltern. Und das sind genau die Personen, von denen die Kinder das lernen.
Ja, ja.
Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen. Und das kommt, glaube ich, nicht von den Kindern per se, weil wenn kleine 8-jährige Mädchen einen zweiten Preis bekommen, die freuen sich mal.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die sich schon denken, wow, ein erster wäre schon geil gewesen. So, und je länger die in diesem System drinnen sind, je mehr lernen sie, eine 1 ist was wert und eine 2 schon nicht mehr vielleicht. Und so sensibler da ist oder weicher ist oder schlechter mit Niederlagen umgehen können oder ob wir das denen nicht auch gelernt haben. ehrlich gesagt. Und ob wir nicht immer sagen, hey, nur eine Eins ist wichtig und so. Das, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das sagen mir ja Lehrerinnen permanent, dass das mit den Eltern schwierig ist. Und
ja,
dass
ist
die anrufen und dass die sagen und die Glaubenssätze weitergeben und du musst eine Eins haben und wie kann das sein, dass es eine Zwei ist? Die könnten ja auch sagen, hey, super, eine Zwei.
Richtig.
Oder eine Drei, wow.
Also, so. Also tatsächlich, ich meine ja den Schüler an sich keinen Vorwurf, weil wie du schon sagst, es kommt ja von den Eltern. Das ist ja nur ein Spiegel. Aber die sitzen halt in dem Moment nicht vor mir. Also und
ja, richtig, du bist dem ausgeliefert eigentlich.
So, und
ja.
wenn ich natürlich jetzt mit jedem Elternteil von jedem Schüler, der mal so reagiert, ein Elterngespräch mache, dann mache ich nichts anderes mehr, weil dann spreche ich irgendwie mit zwei Drittel meiner Schüler. Also mit den Eltern. Also schwierig. Aber ich habe deswegen, ich finde das Spannungsfeld sehr schwierig, so zwischen wir schaffen das ab, weil ich das genauso sehe, dass der Druck einfach da ist, aber ich weiß nicht, ob wir den wirklich dadurch abschaffen, weil ja im Hintergrund ja trotzdem die Eltern da sind und wie du schon sagst, die werden trotzdem sagen, ja, aber du warst besser als der. Das ist jetzt gemein, du müsstest eigentlich was anderes
kriegen.
Deswegen
macht man in der Sportpsychologie jetzt auch Elterncoaching zum Teil.
Okay.
Weil man drauf gekommen ist, okay, wir können in der Akademie machen, was wir wollen. Mhm. Zum großen Teil sind die zu Hause. Mhm. Und wer mag, kriegt da Coaching. Und das war für mich so in der Ausbildung, wow, das ist auch eine Möglichkeit, das brauchen wir, glaube ich, unbedingt. Das bringe ich jetzt immer wieder mal irgendwo an, wenn es um Workshop-Anfragen geht, zieht diese Möglichkeit in Betracht.
Gibt es das auch für Schulen?
Könnte man mal andenken, glaube ich, so. Also,
aber das
vielleicht macht mal nicht so schlecht.
Aber der Schritt dahin zu gehen, zu sagen, als Elternteil, ich brauche das, ist ja natürlich dann sehr groß, weil dann muss ich mir ja eingestehen und ich glaube, das wollen viele nicht, dass ich ja vielleicht was vermeintlich falsch mache. Also falsch im...
Ja, da muss man über Performance kommen, glaube ich. Man muss über Performance kommen und so kriegt man Leute. Wenn du das so und so und so machst, performt das Kind besser. Wenn man es so framed, glaube ich, kriegt man schon einige. Vor allem vielleicht genau die wollen, dass die Kinder möglichst viel leisten. Das könnte ich mir total vorstellen.
Okay, dann melde ich mich bei dir, falls wir den Workshop mal angeben. wie muss ich agieren, dass mein Kind in der Schule besser performt?
Es kommt einmal darauf an, was heißt besser performen für dich? Nur Einser schreiben oder
also,
neugierig zu sein, happy zu sein?
Das ist natürlich die Frage.
Die Kindheit zu genießen.
Genau,
das geht doch schon los, ne? Was ist Performance?
Genau.
Ich definiere Performance nicht, um jeden Preis die beste Leistung zu erzielen. Und das sage ich auch immer wieder, damit auch Leute mit dieser Vorstellung von Performance mich vielleicht auch gar nicht so anfragen fürs Coaching, weil früher habe ich das nicht so klar kommuniziert. Die waren sehr schnell enttäuscht. So. Und das ist überhaupt nicht mein Ansatz, glaube ich. Deswegen wird es da schon wahrscheinlich zu Diskussionen kommen. Was ist eigentlich eine gute Performance? Eine gute Performance ist, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich alles gebe und egal wie es ausgeht, der Test, kann ich nach Hause gehen und die Eltern behandeln mich gleich, egal ob es eine 4 ist oder eine 1 und freuen sich, dass ich alles gegeben habe, glaube ich.
Also das wäre jetzt auch mein Ansatz, ich habe ja auch eine Tochter, die ist jetzt 4,5, da macht man sich natürlich auch, oder wir haben uns sehr, sehr früh Gedanken gemacht, noch bevor sie tatsächlich auf die Welt kam, welche Werte wir generell vermitteln wollen und was wir leben wollen. Und das war schon immer so ein Ding, sie muss glücklich sein. Also klar, sie ist noch nicht in der Schule, mal sehen, was passiert, wenn mal schlechte Noten kommen und wie wir dann reagieren. Das steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt, aber zumindestens, weil das ist auch ihre Schulzeit. Das ist im Endeffekt dasselbe, was ich den Eltern immer für die Bläserklasse sage. Lasst ihr Kind das Instrument wählen, was das Kind möchte, nicht was sie gerne hätten, dass ihr Kind spielt, weil
absolut.
Ihr Kind muss das 3 Jahre üben, nicht sie. Und wenn ihr Kind Tuba spielen will, dann ist es halt die Tuba und keine Trompete. Dann ist es halt einfach so.
Ja,
so,
und mit Sport ist es genau dasselbe. Ja, total.
Aber glaubst
du... Darf ich noch was ergänzen?
Gerne, gerne.
Wenn du erlaubst, im Performance-Bereich ist es wichtig auch, wenn deine 10-jährige Tochter sagt, ich will jetzt Turnerin werden, und du sagst, okay, passt, ich sehe das, du willst es selber werden, ich unterstütze dich, ist es, glaube ich, auch wichtig, die Tür nie zu schließen, damit die jederzeit sagen können, eigentlich doch nicht. So. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder sehe, dass Leute nicht aufhören, weil ich habe das schon so lange gemacht jetzt, meine Eltern haben so viel investiert, das tue ich niemanden an. Ich bleibe da einfach dabei. Und ich glaube, das ist für Jugendliche extrem wichtig, weil ich jetzt erlebt habe in meiner Praxisphase, wo ich hauptsächlich mit jungen SportlerInnen gearbeitet habe, dass das so ein Stress ist, ein zusätzlicher, dass man da jetzt gut werden muss und nicht aufhören kann, weil ich war jetzt so eine Belastung für die ganze Familie, finanziell, zeitlich, ständig bin ich irgendwo hingefahren worden und jetzt höre ich lieber nicht auf. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, diese Exit-Strategie auch zu lassen. Und der ist sicher schwer. Ich kann mir total vorstellen, dass es für meine Eltern mit 19, wie ich 19 war, schwer war. Was die investiert haben an Zeit, Geld, Nerven, so einen Raum umgebaut im Haus, damit ich da üben kann und dann sage ich, ich studiere vielleicht Statistik. Also, ich glaube, dass das schon hart war. So, das haben die mich nie spüren lassen.
Habt ihr mal drüber gesprochen?
Wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich nicht. Habe ich nie wieder nachgefragt, weil es irgendwie, es war so, okay. Wurde nie wieder recht besprochen irgendwie. Sollte ich vielleicht mal die Mutter mal fragen.
Mach das mal.
Ich frage mal.
Würde gerne noch ganz kurz, also wir müssen da nicht ewig drüber reden, aber ganz kurz nochmal auf Eltern zurückzukommen. Meinst du, wenn Eltern da sind, die eigentlich, also ich würde behaupten, jedes Elternteil, wenn sie so agieren und sagen, es muss eine Eins sein, die machen das ja nicht aus Böswilligkeit, sondern sie wollen ja eigentlich nur das Beste fürs Kind. So, glaubst du, dass da irgendeine Angst mitschwingt? Also sei es in der Schule, wenn sie keine Einsen schreibt oder es ist halt doch nur der Drittplatzierte, dass da irgendeine Angst, was auch immer, mitschwingt?
Ich kann mir vorstellen, dass die Angst mitschwingt. Hoffentlich wird aus meinem Kind mal was, glaube ich. Das könnte ich mir total vorstellen. Und hoffentlich hat mein Kind alle Möglichkeiten später, auch wenn jetzt in Mathematik eine 2 im Zeugnis steht. Und wenn es um Performance-Aspekte geht, glaube ich, dass vor allem Nicht-PerformerInnen total falsche Vorstellungen davon haben, was es braucht, um gut zu performen. Ganz viele erzeugen den Druck und versuchen, denen zu vermitteln, du musst über die Grenze gehen, du musst der Beste sein wollen, du darfst keine Fehler machen, weil die Idee von Performance ist genau das. Nur die Tatsache ist, dass es oft ganz anders ist eigentlich und dass das total kontraproduktiv ist. Ich sehe das oft in Tennishallen, wenn neben mir der Vater mit seinem Sohn trainiert, welche Idee von Performance da weitergegeben werden, ist völlig falsch. Und das wundert mich dann überhaupt nicht, dass manche dann Probleme in Performance bekommen, weil weil die Idee davon völlig falsch ist.
Was ist die optimale Idee?
Von Performance?
Ja.
Ich glaube, als wichtigste Sache muss man intrinsische Motivation sehen, und zwar an der Sache. Und das ist wichtig. Es geht nicht darum, irgendwo die Beste sein zu wollen, sondern darum, die Sache zu lieben. Und da erzähle ich dir wieder von der Brass Connection. Da sind tendenziell gute Leute, die alle super Jobs haben, die alle richtig gut spielen auf ihren Instrumenten. Und es ist unfassbar interessant für mich als Mentaltrainer, die Pausengespräche zu hören und zu belauschen. Da haben zwei Solo-Trompeter wieder eine Mini-Kleinigkeit gefunden, wo sich eine Mini-Kleinigkeit um noch eine winzigere Kleinigkeit verbessert. Und der andere ist so, super, muss ich ausprobieren. Die tauschen ständig irgendwelche Neuigkeiten aus. Die sind so dran am Thema und so interessiert daran, obwohl die schon lange dort sind, wo man sagen könnte, okay, das passt jetzt, jetzt bin ich dort, lehne ich mich zurück und genieße den Job. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil auf lange Sicht ist ja furchtbar langweilig. So dieses, jetzt mache ich das und dann gewinne ich was und dann ist es vorbei. Es ist ja nur 2 Tage lustig, aber der Job dauert 40 Jahre und eine Karriere dauert ewig. Und das ist in allen Jobs gleich, glaube ich. Ich glaube, die intrinsische Motivation ist mal das Wichtigste für Performance. Weil dann ist es auch nicht per se wichtig, dass ich immer gewinne, sondern auch, und das kann man, glaube ich, von vielen ProfisportlerInnen auch hören in Interviews, dass es dann darum geht, was habe ich heute gelernt? Und da ist jede Niederlage, jeder Sieg nur ein Schritt in irgendeine Richtung. So. Es macht keinen Sinn, im Tennis zum Beispiel nur auf Sieg zu gehen, weil du immer verlieren wirst einmal. Und eine Woche später gewinnst du wieder. Wenn du am Sonntag das Turnier gewinnst, kann sein, dass du am Montag wieder verlierst. Und wenn du, glaube ich, die Sache liebst, dann fragst du dich, wie könnte ich da noch besser werden? Und ich glaube, dann stellen sich viele Probleme auch nicht, glaube ich. Also das ist wichtig. Ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, als Mensch ist es nicht wichtig, was ich da in dieser Sache mache und wie gut ich da performe. Eine Tennisspielerin, mit der ich jetzt lange gearbeitet habe, hat auf ihrem Handy-Hintergrund, what I do on court doesn't define me as a person. Mhm. Und das finde ich super. So, weil natürlich in diesen Bubbles fühlt sich so anders an und das muss man sich immer wieder sagen. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt für Performance und da auch ein Privatleben zu haben, glaube ich. Und natürlich dann Vorbereitung. Also das ist schon auch alles wichtig und darf man nicht verwechseln mit, ist eh egal, ob ich gewinne. Jemand, der wirklich intrinsisch motiviert ist, am Trompete spielen, fragt sich jeden Tag, boah, was kann ich noch lernen? Mhm. Und ich glaube, da liegt ein großer Irrglaube, dass wenn man die Sache liebt, kann man nie so gut werden. Das geht nicht. Du musst der Beste werden wollen von allen. So, nur dann wirst du gut. Das fühlt sich für mich jetzt eigentlich ganz anders an.
Du hast ja jetzt schon immer mal Sportler auch angesprochen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Gibt es ja auch einen Kurs bei dir, was können wir von Spitzensportlern lernen? Oder auf jeden Fall gab es mal einen Post.
Ja.
Irgendwie so.
Es gibt immer wieder Workshops zu dem Thema, ja, genau.
Was können wir denn von Spitzensportlern lernen?
Vieles. Und der Spitzensport kann auch viel von uns in der Musik lernen, da bin ich auch drauf gekommen. Ich glaube, was wir von SpitzensportlerInnen lernen können, ist so eine ganzheitliche Betrachtung. Mhm. Nicht nur der technische Aspekt wird trainiert, sondern viele andere Ebenen. Das fängt langsam in der Musik an, aber sehr langsam, würde ich sagen. Also es gibt immer noch sehr viele, die, wenn sie mit 7 Stunden da nicht hinkommen, 8 Stunden üben. Mhm. Und wenn sie mit 8 Stunden nicht hinkommen, machen sie 9 draus. So, es geht dann auf Kosten von mentaler Gesundheit und Ressourcen und wird eher noch schlechter. Mhm. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, die wir da lernen können. Und dass sich SpitzensportlerInnen für verschiedene Themen verschiedene ExpertInnen holen. Das ist auch etwas, was ich jetzt gelernt habe in dieser Ausbildung. Da gibt es nicht eine Person, die alles managt. Da gibt es eine Fitnesstrainerin, da gibt es eine Mentaltrainerin vielleicht, da gibt es einen Techniktrainer, da gibt es eine Frau, die Yoga vielleicht macht. Mhm. Also für unterschiedliche Expertisen gibt es unterschiedliche Leute und niemand weiß alles. Und in der Musik, ich weiß nicht, wie es bei dir war auf der Uni, bei uns ist es schon noch so ProfessorInnen zentriert. So, die eine Person weiß alles.
Ja,
und,
schon.
Ja, und das, glaube ich, ist nicht mehr ganz zeitgemäß, wenn ich das so sagen darf, obwohl ich auf 2 Unis unterrichte. Weil der Job hat sich auch geändert. Die Infos liegen ja da. Wenn ich jetzt Trompete lernen will, gibt es wahrscheinlich 400 Millionen YouTube-Videos, die mir zeigen, wie Trompete spielen geht. Ich brauche das eigentlich gar nicht so wirklich mehr. Und ich bräuchte eigentlich für spezifische Themen ExpertInnen, glaube ich. Und das ist eine wichtige Sache. Und auch zum Beispiel Selbstregulation. Ich nehme jetzt Selbstregulation als Thema. Die üben das. Zum Beispiel Atemübungen, progressive Muskelentspannung. Für die gehört das ganz einfach dazu, auch zum Training. Mhm. Und das Feedback, das ich manchmal bekomme, ah, die Atemübung hat mir jetzt nicht so geholfen, ehrlich gesagt. Und wenn ich dann frage, wie oft hast du das gemacht? Mhm. Na, am Tag davor, vor dem Konzert, habe ich es schon probiert. Aber nach 4 Minuten habe ich mir gedacht, das hilft nichts. Und SportlerInnen sind da in verschiedenen Übungen richtig gut. Wir haben da so einen Sportwissenschaftler mal gehabt in der Ausbildung. Der hat uns Zahlen genannt, wie schnell sich SportlerInnen da runterregulieren können. Die sind genauso nervös, aber die haben geübt, sich runterzuregulieren, weil das einfach so ein wichtiger Teil des Sports ist. Und für uns gehört das, glaube ich, auch total dazu. Zum Beispiel Umgang mit Fehlern. Deswegen finde ich Tennis so geil. In Tennis gehören Fehler dazu, die passieren. Und nicht immer gewinnt der beste Tennisspieler, die beste Tennisspielerin. Auch Roger Federer hat verloren. Mhm. Und ich glaube, das können wir auch lernen, so dass es einfach weitergeht.
Mhm. Aber wenn ich mir jetzt krasses Gegenbeispiel, Basketballer anschaue, Michael Jordan, ich glaube Kobe Bryant auch, wenn die verloren haben, waren die aber danach nochmal 2 Stunden werfen und am nächsten Tag auch nochmal 3 Stunden früher als die Mannschaft auf dem Platz und haben.
Richtig, nur muss man wissen, Kobe Bryant ist ja da ein gutes Beispiel, der hat unfassbar gute Sachen gesagt in Interviews, der ist, was die Mentality angeht, richtig berühmt. Also auch Djokovic zitiert ihn und der hat super Interviews, wenn du mal Zeit hast, schau dir die an. Die haben aber nie sinnlos drauf
trainiert. Nee, das nicht. Nee, das natürlich nicht.
Ja, also. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Das ist der Unterschied, glaube ich. Die haben sich hinterfragt und haben das dann gemacht. Ich glaube schon, dass man viel üben muss. Mhm. Ich glaube nur, dass man das total hinterfragen muss und den Vorgang gut analysieren muss und sich immer anschauen, was hilft mir nicht. Videoanalysen zum Beispiel, die nehmen das ganze Training auf. Fußballmannschaften haben einen Videoanalyseraum. Die setzen sich rein und schauen sich das ganze Spiel nochmal an, das ganze Training nochmal an. Und da, glaube ich, da kann man viel lernen.
Sollten wir uns mehr aufnehmen und filmen?
Ja, wichtigstes Tool bei mir Mentaltraining, permanent aufnehmen und permanent filmen und sei deine eigene Expertin. Geh nicht in den Unterricht und hör dir an, dass du Pausen nicht einhältst, dass Dynamik nicht hörbar ist, dass du gebückt dort stehst, dass du schneller wirst, das weißt du. Hör das selber an und hör dir auch mal wirklich an, wie die Realität klingt, weil wir bilden sehr subjektive Wahrheiten über unser Spiel. So, und ich kann das nur allen empfehlen. Du bist Dirigent, oder, wenn ich richtig?
Ja, auch.
Liege? Eine Probe aufnehmen mit Frontalkamera ist nur zum Empfehlen, dass du mal siehst, wie reagiere ich, was spreche ich eigentlich die ganze Zeit, welche Glaubenssätze vermittle ich da, erkläre ich gut. Das ist ein total wichtiger Punkt. Ich unterrichte das Fach Lehrpraxis auch, wo Studierende Schülerinnen unterrichten. Und einmal im Semester müssen sie sich aufnehmen und das anhören und eine Analyse schreiben. Und die sind immer total beim ersten Mal so, boah, ich rede zweimal so schnell, wie ich gedacht habe. Meine Erklärungen sind überhaupt nicht klar. Die Schülerin hätte eigentlich noch eine halbe Minute gebraucht, um das zu verarbeiten. Ich bin sofort weitergegangen. Meine Körpersprache ist nicht so, wie ich gedacht habe. Ich glaube, dass du dort, das ist total wichtig. Also aufnehmen ist ein wirklich wichtiger Punkt für Effizienz auch, damit man mal weiß, welche Baustellen gibt es und noch überprüfen kann, hat sich irgendwas verbessert. Ich glaube, das ist fundamental.
Thema Selbstregulierung, was können wir da noch von Spitzensportlern mitnehmen?
Ich glaube, dass es sehr einfache Dinge sind, die verwenden. Regulation durch Atmen. Hat Djokovic jetzt wieder in einem Interview gesagt, dass das eins der wichtigsten Tools für ihn ist, sich durch Atmen unterzuregulieren. Ich glaube, progressive Muskelentspannung so ist ein wichtiger Punkt, auch im Sport, weil Muskelspannung einfach so ein Problem sein kann für Bewegungsgenauigkeit, für Ausdauer. Das kennen wir, glaube ich, auch alle. Wenn du viel zitterst, hast du eine hohe Muskelentspannung. Also das sind eigentlich sehr einfache Dinge, die schon helfen können, wenn man sie aber übt. Und ich glaube, da muss man sehr gut sein und das sehen wie ein Instrument. Ich muss das üben wie ein Instrument. Und da in dem Zusammenhang auch die Messbarkeit. Also wirklich mal die Pulsuhr rauf und versuchen, auf die Pulsuhr schauend den Puls mit Atmen zu regulieren. Und da sind Sportlerinnen, meine Erfahrung jetzt noch, nach dieser Ausbildung sehr gut. Und auch was so Emotionskontrolle angeht, nicht sofort raus mit jeder Emotion, sondern genau dosieren, welche Emotion hilft mir wann. Ich glaube, da können wir schon was lernen.
Welche Rolle spielt Ernährung?
Im Sport oder überhaupt?
Also im Sport sowieso, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber ich habe, wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du das auch im Zusammenhang zu Musik, glaube ich, oder auch... Oder habe ich es falsch
im Was ich Kopf? Immer sage bei diesen Vorträgen zu mentaler Gesundheit, dass Sport und Ernährung einfach total unterschätzt werden. Dass das so vermeintlich einfache Lösungen sind, wo man sich denkt, was soll das bringen? Aber es ist schon wichtig und es gibt schon eine Vielzahl an Hinweisen darauf, dass so Ernährung und mentale Gesundheit, dass das schon einen Zusammenhang gibt. Deswegen sollte man da schon ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass man, glaube ich, gut isst und nicht zu viel, nicht zu wenig. Und für Regeneration sowieso, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Also es steht auf jeden Fall auf deiner Homepage unter Musik. Darüber hinaus sind körperliche Fitness, richtige Ernährung sowie ein guter Ausgleich.
Deswegen. Das sind die ersten zwei Fragen, die ich stelle eigentlich. Ja. Wie ernährst du dich und machst du Sport, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen wir als Ganzes so. Und wenn jemand sagt, ich esse nur Fleisch, kein Gemüse, trinke nur Softdrinks und mache keinen Sport, dann empfehle ich, das könnten wir uns vielleicht mal anschauen, weil ich glaube, dass das für Konzentration und für Performance schon wichtig ist. Also ich bin jetzt auch kein Ernährungsberater, aber wir versuchen uns das mal anzuschauen irgendwie. Kannst du dich vielleicht nicht konzentrieren, weil du jedes Mal vorm Üben eine schwere Mahlzeit isst. So, da bringen oft die besten Mentaltraining-Tools nichts, wenn so Basic-Dinge einfach nicht da sind.
Weil du ja selber sagst, die Musiker fangen jetzt langsam erst an, irgendwie, dass das so ein bisschen aufbricht, dass man versteht, dass da mehr dazu gehört, als nur 9 Stunden in einem Überraum zu stehen. Warum ist das Musikerklientel so besonders und warum lassen die sich so schwer helfen manchmal?
Die klassische Musik ist grundsätzlich, was Veränderungen angeht, ich sage es jetzt mal vorsichtig, träge. Wir sind jetzt zum Teil vielleicht auch beratungsresistent, wenn es von Tipps von außen kommt. Wenn jemand kommen würde und Tipps gibt, ist mal das Erste, du spielst ja gar kein Instrument, wie sollst denn du das wissen, und wir funktionieren so anders wie alle anderen Menschen auf der Welt, wir wissen schon, was wir machen. Ich glaube, das ist mal ein wichtiger Punkt. Und die Generation vor mir, glaube ich, hat diese Idee von fühl dich wohl auf der Bühne und wenn nicht, sag das auch und arbeite dran, gar nicht so gehabt, glaube ich. Da ist eher darum gegangen, ich will performen. Und egal, wie es mir geht. Und jetzt ist mir draufgekommen, das kann man sich schon anschauen und das kann man auch verändern. Und das geht halt sehr langsam. Und ich muss auch bei mir sagen, ich habe auch ewig gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass ich im mentalen Bereich einfach arbeiten muss und habe mir da eigentlich auch nichts drunter vorstellen können. So, ich habe mir Mentaltraining vorgestellt, wir reden über meine Eltern, die Mentaltrainerin sagt mir, ah ja, deswegen bist du so nervös und dann ist das Thema erledigt. Ich habe mir überhaupt nicht irgendwie vorstellen können, wie das gehen soll und so, aber das ändert sich jetzt Gott sei Dank ein wenig, wobei das nicht alle Unterrichtenden zum Beispiel so sehen. Weil immer noch, es gibt immer noch diese Idee, wenn du das zu Hause im Proberaum gut spielen kannst, hast du auch keinen Stress. So, und ich glaube auch, dass durch die Unis, das sind tendenziell auch gute Leute, die unterrichten, die sind meistens gute PerformerInnen auch, die manchmal auch die Probleme gar nicht so kennen. Und wenn du das nie gespürt hast, wie sich das anfühlt, fragst du dich schon, was ist denn los? Das gibt's ja nicht. Reiß dich zusammen. So schlimm ist es ja auch nicht. Mir hat jetzt ein Solohornist gesagt, der richtig gut performt und sich seit Jahrzehnten mit dem Thema auseinandersetzt. Ich glaube, man kann sich einfach entscheiden, ob man nervös ist oder nicht. Das fühlt sich für ihn so an, weil er sehr viele kleine Sachen richtig macht. Das kann sich für andere ganz anders anfühlen. Die sind weit davon entfernt, sich zu entscheiden, ah, heute bin ich nicht nervös. Ich glaube, dass das jetzt langsam kommt, Gott sei Dank. Und ich glaube, dass da auch noch richtig viel drinnen ist in diesen Themen. Und ich glaube, dass wir da viel mehr Coaching bräuchten. So auch einzeln auf den Unis, wirklich begleitend und so.
Okay, wenn wir mal kurz von den Profimusikern weggehen. Ich stehe ja jeden Freitag vor 30 bis 40 Laienmusiker, die das sehr gerne machen. Wie kann ich vielleicht mit kleinen Sachen den schon so ein bisschen Unterstützung geben, dass wenn es dann aufs Konzert zugeht, nicht jeder Nervenbündel ist, weil ich manchmal schon auch das Gefühl habe, jetzt unabhängig von meinem Verein, dass sich natürlich viele, und dann kommen wir wieder an das Ego und den Wert, über dieses eine Jahreskonzert definieren, was natürlich ziemlich schwierig ist, weil du halt nur eine Chance im Jahr hast. Das ist ja bei einem Profimusiker nochmal anders. Da hast du deutlich mehr Chancen.
Ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Es gibt ein paar Dinge. Ich glaube, man muss das von zwei verschiedenen Seiten angehen. So mache ich es auch im Coaching. Du kannst die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein wenig erhöhen, dass die Leute ruhiger sind in der Kommunikation und in anderen Dingen. Da komme ich nochmal dazu. Und auf der anderen Seite kannst du mit manchen Probentechniken versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass, obwohl sie nervös sind, vielleicht mehr übrig bleibt. Und ich versuche auch im Mentaltraining, das von beiden Seiten anzugehen. So. Okay. Wenn wir es schaffen, die Nervosität zu reduzieren, ist es super, aber wir üben auch das so ein, dass es im Zweifelsfall trotzdem halbwegs funktioniert. Was du zum Beispiel machen kannst, ist, ohne dass sie es merken, die Tempi leicht variieren. Was machst du sowieso, weil du es nicht immer gleich spürst, mal ein bisschen schneller, vielleicht noch ein bisschen schneller. Du kannst sie dazu animieren, noch viel leiser zu spielen. Du kannst sie mal umsitzen. So, das machen wir gerne in so Workshops mit Blaskapellen. Jetzt sitzt sich mal jeder ganz woanders hin, damit man mal hört, nichts hört von dem, was man sonst so hört. Du kannst Sachen viel lauter spielen lassen. Du kannst sie vorher 10 Hampelmänner machen lassen. Du kannst die Lichtbedingungen ändern. Du kannst im Proberaum sagen, wir rotieren jetzt mal um 90 Grad. Du kannst die Reihenfolgen ändern, du kannst sagen, jetzt spielen wir es einfach mal durch, egal was passiert. Also es gibt so Dinge, die man machen kann, glaube ich. Und was, glaube ich, wichtig ist, dass man in der Kommunikation, und das ist wichtig für die Personen, die vorne stehen, glaube ich, einen Turning Point erreicht, wo man aufhört Dinge verbessern zu wollen und anfängt, auf Dinge hinzuweisen, die super sind. Mhm. Ein Hauptfehler ist, eine Woche vor einem Konzert bekommen Kapellmeisterinnen selber den Stress und merken, das hätte ich mir besser einteilen sollen, die eine Sache funktioniert noch gar nicht und dort und auf einmal bekommt man alles mit, was nicht funktioniert. Schieben wir noch eine Probe ein und jetzt sage ich euch alles, was nicht funktioniert. Mhm. So. Es wird auch im Einzelunterricht so für oft so vor Wettbewerben und so gemacht. Und man muss das irgendwann umdrehen und sagen, das war gut, das war super, genauso nochmal, das war super. Wenn man weiß, die eine oder andere Person ist extra nervös, nochmal mehr loben, nochmal sagen, super, hast du es probiert, genauso. Und versuchen, den Leuten zu lernen, es gibt ganz viele Dinge, die ihr könnt. Mhm. Weil das ist, glaube ich, die Gefahr, dass man mit den drei Dingen, die man nicht kann, auf die Bühne geht, wo man 97 Sachen kann. Mhm. Weil die sehen wir auch selbstverständlich an. Und da in der Kommunikation die Fahrtrichtung zu ändern, finde ich ein total wichtiger Punkt, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie es bei dir in der Blaskapelle ist. Ich glaube manchmal auch, wenn man Leute hat, die super gestresst sind, ich weiß nicht, ob du so jemanden hast, wir haben manchmal so jemanden,
ja,
versuchen, wie kann man die unterstützen, willst du das Solo zu zweit spielen und so, dass man da auch einmal gerne mal vielleicht Lösungen findet, um die ein bisschen zu entlasten. So. Mhm. Weil es gibt dann manche LeistungsträgerInnen, die einen Stress verspüren, weil die das Gefühl bekommen, ohne dich läuft es jetzt da mal überhaupt nicht. Und dann muss man, glaube ich, auch die Verantwortung übernehmen und die Leute ein bisschen entlasten. So. Und ein Tipp noch,
ja,
gebe ich dir noch mit. Unbedingt schon 2, 3, 4 Wochen vor einem Konzert nehmt eure Kinder mit, Partnerinnen, Freundinnen und setzt die rein in die Probe und dann spielen wir es einfach mal durch, um auch das immer schon zu gewöhnen, da sitzen Leute, wir spielen es einfach mal durch, da passiert nichts. Und ich finde es dann ganz wichtig, egal wie das wird, 4 Wochen vorher gehen ein paar Sachen noch nicht, völlig egal, wir spielen da einfach durch und dann sagst du super, nicht dann sofort, ja, aber dort und dort und dort, damit die sozusagen das erleben, ich spiele das jetzt vor Leute, da spürt man tendenziell schon was. Und die klatschen trotzdem und es ist nichts passiert. So, das finde ich wichtig.
Okay. Du hast ja jetzt aufgrund deiner umfangreichen Ausbildung wahrscheinlich einen riesen Rucksack von Tools in den verschiedenen Situationen. Gibt es so eine Sache, wo du sagst, okay, das ist das, worauf ich mich, also was dir persönlich immer wieder hilft?
Es verändert sich permanent. Es kommt darauf an, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Was ich jetzt wieder mache, die letzten 3 Monate, ist progressive Muskelentspannung. Mhm. Und ich performe gerade eigentlich nicht viel. Ich habe jetzt eigentlich nicht so den Stress, aber ich merke trotzdem, es ist eine Grundspannung im Körper, die man jeden Sonntag mal ausleeren könnte. Mhm. Das ist etwas, das mir sehr hilft. Mir haben immer gut geholfen Atemübungen, eigentlich.
Hast du eine und da?
Auf was ich jetzt...
Also kannst du uns eine sagen?
Eine Atemübung?
Ja.
Ja, die wichtig ist Bauchatmung, also durch das Zwerchfell atmen, damit die Lunge groß wird, damit du möglichst viel Sauerstoff generierst. Das brauche ich dir als Trompeter nicht sagen. Wenn du nämlich viel Sauerstoff generierst, muss dein Herz nicht so schnell schlagen. Und das ist wichtig, um uns zu beruhigen. Und es ist auch wichtig, länger auszuatmen wie einzuatmen. Man kann das messen, wenn du einatmest, bist du eher im Stress. Das ist auch, wenn ich dich jetzt schrecken würde, würdest du einatmen. Mhm. Wenn du mir ein Geheimnis erzählst, das dir seit Wochen auf der Brust liegt und du erzählst mir, atmest du aus. Wenn wir etwas Stressiges erlebt haben und wir gehen raus, ist es so. Mhm. Und wir wissen, dass das Ausatmen unser Beruhigungssystem aktiviert. Deswegen sollten wir zur Entspannung länger ausatmen wie einatmen. Mhm. Und ich nehme seit Tag 1 der Mentaltrainerausbildung dieselbe Atemübung eigentlich, nämlich bis 4 durch die Nase einatmen und von 1 bis 11 durch den Mund aushauchen, wie wenn du so die Brille putzt, so.
Okay.
Ich weiß nicht, ob man das hört im Mikrofon. Und dann wieder bis 4 rein und ohne Pause aushauchen lang. Wenn du bis 12, 13, 14 kommst, super. Posaunistinnen zum Beispiel kommen oft bis 18. Mhm. Und um so ein Tempo zu finden, das ist bis 4. Und dann versuche ich lang auszuatmen. Das Mitzählen hat ein paar Vorteile. Wenn du das ein paar Mal machst, findest du dein Tempo, wo sich das super ausgeht. Du merkst auch, so schnell muss ich ausatmen, dass ich bis 11 komme oder so langsam. Du kannst dann nicht viel anders denken, weil du musst erzählen. Und das ist ein gutes Spiegelbild davon, wie es dir geht. Wenn du das nämlich geübt hast, du mit deinem Tempo 4 und 11 das schaffst und du denkst dir 2 Tage vor deinem Jahreskonzert, ich bin eh ruhig und du setzt dich hin und machst die Atemübung, atmet bis 4 ein, kommst beim Ausatmen nur bis 6, könnte sein, dass du vielleicht gestresster bist, als du eigentlich denkst. Und wenn du das ein paar Mal machst, merkst du, du kommst weiter. Und das funktioniert super. Meine Erfahrung ist, die Leute machen das 2-3 Minuten und denken, das hilft nichts. Ich lasse das. Ich kann empfehlen, das wirklich mal 1-2 Mal die Woche wirklich 10-15 Minuten zu machen und sich wirklich mal überlegen, wie geht es mir dabei. Davor auf dem Zettel aufschreiben, Stresslevel 1 bis 10. 10 ist richtig stressig. Ja, sagen wir 7. 10 Minuten Atemübung, wo stehe ich jetzt?
Okay.
Und allein diese Atemübung 10 Minuten zu machen, ist ja gar nicht so ohne für manche. Mhm. Weil das heißt schon, dass du dich entspannen können musst, weil sonst drehst du durch. Und das ist schon ein erster Hinweis, dass du vielleicht gestresster bist, wie du glaubst. Mhm. Da gibt es super lustige Untersuchungen von Führungskräften. Die hat man in einen Raum geschickt, wo es kein Bild, kein Tisch, nichts gibt. Das Handy hat man abgenommen und es war ein Fenster. Und man hat denen gesagt, ich komme gleich. Und ist irgendwie eine Stunde nicht gekommen. Die waren eine Stunde in diesem Raum, wo nichts war. Und die sind zum Teil völlig ausgeflippt, weil die überhaupt das nicht geschafft haben, einmal ruhig zu bleiben. Mhm. Und das ist für mich immer diese progressive Muskelentspannung, diese Atemübungen sind für mich so ein guter Spiegel, wie es mir geht auch.
Okay.
Wenn ich merke, die Atemübung 10 Minuten fällt mir schwer, okay, da gibt es mehr Stress, wie ich mir gedacht habe. Mhm. Und das ist total wichtig. Wenn man das übt, kann es wirklich helfen, bevor es losgeht, einmal kurz den Stress zu reduzieren. Weil es geht ja oft nicht um viel.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass du willst ja nicht 70 Puls haben, da performst du nicht gut. Du willst einfach ein bisschen runterkommen. Mhm. So, ja.
Das ist ja dann quasi schon fast eine Meditationsübung.
Eigentlich ja. Ja, total, genau. Voll. Es gibt total viele Variationen mit Luftanhalten und 6 Einatmen, 6 Luftanhalten, 6 Ausatmen, whatever. Ich finde das am besten, das Luftanhalten hat für mich eher wieder zugemacht alles. Deswegen versuche ich das so zu machen.
Ja, ja. Also ich probiere das jetzt ab morgen, bis die Folge rauskommt und ich sage dir dann, was sich verändert hat.
Ja, sehr gut.
Du hast deine Masterarbeit jetzt schon immer mal erwähnt. Über was schreibst du?
Arbeitszufriedenheit in österreichischen und deutschen Orchestern in Zusammenhang mit Mitsprache und Arbeitsklima.
Oha, wie sieht es da bisher aus?
Yes, das sagen die meisten, wenn ich sage, das ist das Thema, dann sind alle so, ein Raunen geht durch die Menge.
Ja, ja. Aber also du musst ja jetzt noch nicht alles erzählen, aber kannst du schon mal so ein kleines Fazit ziehen?
Ja, Orchester, MusikerInnen, die das Gefühl haben, mehr Mitsprache zu haben, sind zufriedener. Und Orchester, MusikerInnen, die das Gefühl haben, das Arbeitsklima ist gut, sind auch zufriedener.
Okay.
Und grundsätzlich die Arbeitszufriedenheit ist zwischen zufrieden und wenig zufrieden. Also man hat sehr zufrieden, zufrieden, wenig zufrieden, nicht zufrieden. Und wir befinden uns zwischen wenig zufrieden und zufrieden, aber eher mit Tendenz Richtung zufrieden.
Das ist ja jetzt gar nicht so schlecht. Ich hätte es jetzt schlechter erwartet.
Es ist nicht so schlecht. So eine Studie hat natürlich immer auch ein bisschen Schwächen, weil ich erreiche nicht alle. Also es haben 255 Leute aus Österreich und Deutschland mitgemacht. Mhm. Und manche Orchester mit sehr hoher Anzahl, da war zum Beispiel ein Orchester in Wien, das sehr hohe Werte hat. Jetzt geht die ganze Studie natürlich nach oben, sozusagen. Aber es gibt Schwächen. Aber ich habe mir auch erwartet, dass es ein bisschen schlechter ist eigentlich. Ich habe ehrlich gesagt auch gehofft, dass mehr Leute mitmachen. Gerade deswegen, weil ich so viele kenne. Mhm. Aber das ist einfach schwierig. Und fast interessanter, ich habe zum Schluss noch so 10 Fragen angefügt, die mich einfach interessiert haben, die mit der Masterarbeit gar nichts zu tun haben. So, würdest du den Job nochmal machen?
Ja.
Wenn du jetzt nochmal die Chance hättest. So, 19% sagen nein. Und das hört sich jetzt wenig an, aber wenn ich mir denke, im Orchester sind so 100 Leute, dann sitzen 19 drinnen, die das nicht mehr machen würden. Und ich glaube, das sind lange 40 Jahre, ehrlich gesagt. Oder so sollten Psychologinnen und Physiotherapeutinnen zur Verfügung stehen. Würdet ihr gern mitsprechen? Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Das hat Felix auch gesagt, bei der Hornist.
Ja.
Oder auf irgendeine Frage hat er gesagt, am liebsten ist ihm, wenn er wohin kommt und die fragen ihn, was er spielen möchte.
Ja, genau.
Und ich habe das auch erhoben. Würdet ihr gern mitsprechen? Solltet ihr gern mitsprechen? Solltet ihr bei Entscheidungen mit einbezogen werden? Und die Tendenz ist ganz klar, die wollen eigentlich mitsprechen. Mhm. Und MusikerInnen, die das Gefühl haben, dass sie nicht mitsprechen dürfen, sind auch weniger zufrieden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und das merke ich auch in den Workshops bei Orchesterakademien, wenn ich mit den Kolleginnen so spreche. Das ist ein riesen Frustrationspunkt, dass da in so Opernhäusern 200 KünstlerInnen sitzen, die hoch ausgebildet sind und eine Person entscheidet für sich, was gespielt wird, wohin das künstlerisch geht. Und das ist für manche total schwierig. Das war für mich auch in der Oper wirklich schwierig, dass ich dort sitze und das machen muss, was mir vorgegeben wird und nicht einmal gefragt wird. Findest du das eigentlich geil, die Inszenierung? Bist du da irgendwie happy? Findest du die Dirigentin, den Dirigenten super? Gefällt dir so die Ausrichtung? So, das Einzige, was wir immer gehört haben, ist, seid doch zufrieden. Ihr habt da unbefristete Verträge. Ich verstehe das gar nicht. Ist doch der schönste Job der Welt. So, das war für mich wirklich schwierig in der Oper eigentlich.
Das führt mich nämlich dann gleich zur nächsten Frage. Wieso hast du aufgehört?
Ah ja. das ist eine schwierige Frage. ich spreche sehr viel, du kannst mich gerne unterbrechen. Zum einen habe ich beschlossen, ich habe genug Pausen gezählt in meinem Leben. Das ist so das Erste. Zum anderen habe ich schon gemerkt durch Mentaltraining, dass es da eine Welt da draußen gibt, die auch super interessant ist, super spannend ist. Mhm. Und dass es da auch Themen gibt, wo ich vielleicht sogar ein bisschen was verändern kann. Also das ist ein großer Motivator für mich, auch für den Unijob in Wien, wo ich als Mentaltrainer bin, dass ich hoffe, dass ich manche Dinge verbessern kann am Gesamtsystem. Der Zeitfaktor, der war irgendwann nicht mehr zu schaffen. Ich war zum Schluss schon auf 50% die letzten 4 Jahre und für meine KollegInnen war es auch schon dann schwierig. Ich habe wirklich viel schon freigebraucht für Workshops und Lehrveranstaltungen und whatever und es war irgendwann der Punkt, wo ich gewusst habe, ich muss da jetzt weggehen. Und mit der Gesamtheit der Klassik habe ich einfach immer schon meine Probleme gehabt und das ist immer mehr geworden, so wie Opernhäuser funktionieren, auch wie so die Kommunikation im Orchester zum Teil ist. Das war für mich einfach von Jahr zu Jahr schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind wir bei, wie gut lebe ich nach meinen Werten. Ich kann mich nicht bei Vorträgen hinstellen und auf Gleichberechtigung und respektvollen Umgang und was können wir nicht alles von der Musik lernen, aufeinander hören und whatever. Und dann ist es aber in Orchestern zum Teil ganz anders und das war für mich dann schon auch so ein letzter Grund, dann zu sagen, okay, das passt jetzt. Es war wirklich super, ich habe das total genossen, aber es war total die Zeit, da dann aufzuhören. Ich habe das dann auch nicht mehr gebraucht und ich glaube, da hat die Psychotherapie ehrlich gesagt auch eine Rolle gespielt. So, wenn ich nicht mehr den Wert daraus ziehe, dass ich eine Orchesterstelle habe und ich bin einer von diesen Leuten, die das irgendwie geschafft haben. Wenn du das dann nicht mehr brauchst, für mich war das dann irgendwie schon schwierig, weil was bleibt dann noch übrig? Die Tätigkeit an sich und als Schlagzeuger im Orchester sitzt du halt viel und schaust zu und das war mir dann auch irgendwie einfach zu fad, so irgendwie.
Das heißt, du bist einer der 19?
Eigentlich. Ich bin einer der 19? Glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, weil wenn ich nicht im Orchester gewesen wäre, wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, auch als angehender Sportpsychologe. Das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt. Und das ist schon auch ein Grund, warum Leute zu mir kommen. Mhm. Weil ich bin bei so vielen Probespielen in der Jury gesessen, ich komme von innen und mir kommt vor, dass mir Leute dadurch auch mehr zuhören, auch OrchestermusikerInnen. Mhm. Weil die wissen, der hat das wirklich selber erlebt, der ist dort gesessen. Und ich wüsste auch nicht, wenn ich nie im Performance-Beruf gearbeitet hätte, wie man das lernen kann, wie sich das anfühlt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es ist total schwierig zu verstehen, wie fühlt sich das an, wenn es einem dreckig geht auf der Bühne und man trotzdem spielen muss und der Zug fährt und du hast überhaupt keine Handhabe, dass der stehen bleibt. Ja. Das ist total schwierig zum Vermitteln, glaube ich.
Geh mal nochmal ganz kurz ins Orchester. Die Frage kam mir jetzt gerade mal so auf. Was ist für dich oder was war für dich immer ein No-Go bei Dirigenten?
Interessant ist, dass das seit fast 20 Jahren die Sache ist, mit der OrchestermusikerInnen am wenigsten zufrieden sind, auch bei meiner Masterarbeit. Mhm. Ich habe da einzelne Aspekte abgefragt und Dirigentinnen und Dirigenten sind an letzter Stelle. Und da gibt es schon von 2007 und so Untersuchungen und es ist immer das Gleiche. Und ein No-Go für DirigentInnen für mich war immer, wenn sie nur an der Kunst gearbeitet haben, ohne zu reparieren. Das macht ein Orchester manchmal wahnsinnig, so auch vielleicht gar nicht reparieren zu können. Und das braucht es manchmal so in einer Probenphase. Und so leere Phrasen, so dieses nicht zu sagen, Herr Königsee, das ist zu spät, sondern wegen der Distanz und antizipieren und whatever, so dieses kunstvolle Ausreden, das habe ich einfach, ich halte das schon aus, wenn du mir sagst, dass ich zu spät bin oder zu laut. Irgendwie und nicht wegen der Akustik und ihrer Position und so, das ist irgendwie, das war für mich immer furchtbar. So. Und vielleicht auch bei seinen Kompetenzen bleiben. Immer wieder gibt es dann DirigentInnen, die an der Intonation arbeiten, mit Leuten, die ein absolutes Gehör haben zum Beispiel und das ist auch oft so ein bisschen ein Eigentor. So. Also ich glaube, man muss einfach genau wissen, wo seine Kompetenzen sind, wo die Kompetenzen der MusikerInnen sind und dann auch mal die Kontrolle abgeben. Mhm. So.
Warum? Ist jetzt warum glaubst du, dass, weil das finde ich total spannenden Punkt, dass du sagst, es wird mehr an der Kunst gearbeitet, statt auch mal zu reparieren und eine Stelle mal irgendwie so hinzuspielen, dass es halt auch mal irgendwie rhythmisch alles passt oder so. Warum wird das nicht gemacht?
Da machst du einen Riesenfass auf. Zum Ersten ist es in der Ausbildung, glaube ich, schon mal zu wenig Thema. Mhm. Da wird mit CorrepetitorInnen an Stücken gearbeitet und es geht, glaube ich, hauptsächlich um Kunst. Und das mag bei großen Orchestern, der Fall sein, dass man gar nichts reparieren muss. Ich habe jetzt nie bei den Berliner Philharmonikern gespielt, ich weiß es nicht. Aber in manchen Orchestern ist es einfach wichtig, gerade im Alltag, dass man als Orchester besser wird. Mhm. Und dass man auch mal sagt, das muss rhythmisch irgendwie zusammen sein. Ich glaube, das ist das Erste, dass man es nicht so lernt. Das Zweite ist, dass viele das nicht können vielleicht, mhm, oder sich das nicht zutrauen, weil wenn ich vielleicht was repariere und ich sage was Falsches, und das ist auch schwierig, glaube ich, mhm, und man schafft sich wahrscheinlich auch Feinde. Wenn ich jetzt, ich sage jetzt Horn, immer zu spät, hast du die Hornistinnen einmal nicht mehr auf deiner Seite wahrscheinlich. Ich glaube, das greifen viele auch nicht an. Und gerade so GastdirigentInnen, die wollen so grundsätzlich Probleme ja gar nicht angehen. Die kommen und machen für sich die Kunst und fahren wieder, glaube ich. Mhm. Und das habe ich persönlich manchmal als schwierig empfunden. Es mag sein, dass andere Kolleginnen das super gefunden haben, aber ich hätte mir manchmal gewünscht, so zuerst mal schauen wir, dass das wirklich funktioniert und dann kommt die Kunst.
Das klingt so ein bisschen wie wenn so ein Orchesterapparat, der super fragil ist. Weil wenn ich nicht aushalte, dass mir ein Dirigent vorne halt einfach mal dreimal sagt, ich bin zu spät, dann wird es ja schon schwierig, wenn du nämlich dann sagst, okay, dann sind die Hornisten nicht mehr auf der Seite. Ich habe das auch schon so erlebt, um Gottes Willen.
Es kann sein,
ja. Ich weiß, also ich weiß das, aber ich versuche das jetzt mal von außen einfach zu betrachten. Das ist ja eigentlich, sind wir ja wieder dann da, wo wir mal ganz am Anfang waren, das treffen halt ganz viele Egos aufeinander. Und es geht nicht mehr um.
Richtig.
Und es geht nicht mehr um die Musik, sondern nur noch um einen selbst.
Richtig. Und dieses Ego ist natürlich super für Probespiele und whatever, ja, aber auf der Bühne ist es manchmal nicht gefragt und manchmal aber schon. Mhm. Wenn ich ein Solo spiele, brauche ich das vielleicht, dass ich sage, das ist jetzt schön und hört zu, aber drei Tage später brauche ich es nicht mehr, weil jetzt hat wer anderer das Solo. Ja. Und wie es auf meinem Platz klingt, ist ja letzten Endes nicht relevant. Dass ich für mich glaube, der Beckenschlag war super, ist für dich als Dirigent und für ZuhörerInnen überhaupt nicht relevant. Relevant ist, dass es dort gut klingt und genau dafür gibt es ja DirigentInnen und Dirigenten, damit die uns das sagen und das muss man auch aushalten und da bin ich wieder beim Filmen, dass man eigentlich das sich doch mal ansehen sollte, mhm, und eigentlich, dass man selber hören sollte, weil erst dann glaubt man es. Und im Fußball zum Beispiel, der Trainer, die Trainerin würde nie sagen nach dem Spiel, die machen das immer mit der Aufnahme, die sagen, siehst du, wie du gelaufen bist? Ah ja, genau, Entschuldigung, das hat sich für mich ganz anders angefühlt. So, die lassen das einfach mit den eigenen Augen sehen, mhm, damit so Reibereien gar nicht erst entstehen. Und ich glaube, dass das ein geiler Ansatz ist eigentlich. Das ist in der Proberei wahrscheinlich oft nicht durchführbar, aber eigentlich müsste ich einem Dirigenten, einer Dirigentin so vertrauen, dass wenn die Person sagt, zu laut, spiele ich leiser. So. Mhm. In der Optimalwelt eigentlich. Ja. Weil die hört vorne, wie es vorne ankommt. Ich habe ein super prägendes Erlebnis mit Brahma Patrick von den Kaisermusikanten, mhm, der mir sagt vor 10 Jahren bei der Brass Connection, es ist alles zu spät. Und ich ihm sage, nope, mhm, kann ich mir nicht vorstellen. So, nur der gibt mir die Aufnahme am nächsten Tag. Und ich höre, wo, eigentlich hat er recht gehabt, es ist alles hinten. So, ich habe es ihm nicht geglaubt, weil es hat sich für mich richtig angefühlt. Und erst wenn ich selber höre, habe ich ihm sagen müssen, okay, du hast recht. So, also da muss man total ein bisschen weg von, mhm, von ich glaube eh, dass es richtig ist, weil es ist nicht relevant.
Aber das ist total spannend mit diesem, ich muss der Person da vorne vertrauen. Es gibt auch, also mhm, gerade als Trompeter erlebt man das ja öfters mal, so Situationen, wo dann vorne jemand steht und es heißt noch leiser und noch leiser und noch leiser und man spielt gar nicht mehr und dann heißt es war immer noch zu laut. Und dann wird es halt schwierig, dem da vorne zu vertrauen oder der da vorne. Also.
Ja, sind wir wieder bei Kompetenzen, oder? So ein bisschen.
Ja, sind wir bei Kompetenzen und ich habe so manchmal das Gefühl, aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt, wenn dann nur an der Kunst gearbeitet wird, das gibt es ja manchmal im Blasorchester auch, also bei Hören, mhm, dass das auch so eine Identitätssache ist. Dass ich mich ja gar nicht mehr irgendwie, also ich würde gern dem Ideal entsprechen, der Dirigent zu sein, der kommt und die Kunst macht, aber.
Ja. Und ja. Und ich glaube, das ist genau der Grund, wieso die Zufriedenheit mit DirigentInnen am niedrigsten ist, weil das ein nicht schaffbarer Job ist. Mhm. Das sind so viele verschiedene Dinge, die eine Person machen muss. In einer Firma wären das 5, 6 Leute. Mhm. So Marketing, Organisation, Kommunikation, Motivation, dann keine Ahnung, ein Bild nach außen, eine Projektionsfläche fürs Publikum, eine Projektionsfläche fürs Orchester. Es gibt so viele Dinge, die ein Dirigent, eine Dirigentin machen muss, dass das gar nicht schaffbar ist, glaube ich. Und gebucht werden die halt im Profibetrieb von Intendantinnen und Intendanten. Und die schauen, dass das gut ankommt beim Publikum letzten Endes. Ja. Und die Probenphase ist für die ja nicht egal. Ich hatte einmal eine Premiere, wo wir zufällig bei der Intendante gestanden sind und ich habe gesagt, boah, das war jetzt schon, die 3 Wochen Proben waren, puh. Und die Antwort ist, aber der Premiere war super. Das ist wichtig. So, und das meine ich, das Teambuilding-Event davor und dieses Motivations-Event davor, es ist wieder ganz eine andere Rolle. Und deswegen, glaube ich, ist das total schwierig, unter einen Hut zu bringen. Und das ist eigentlich in Blaskapellen genau gleich. Und da kommt noch dazu, dass alle Personen das anders sehen. Bei einer Blaskapelle, wo ich mal ausgeholfen habe, habe ich mir gedacht, boah, cool, der Kapellmeister probt. Genau. Und so in der Pause sagen mal die Hälfte der Kapelle, es ist so mühsam, ich will eigentlich nur durchspielen. Das kommt ja dann auch noch hinzu, dass innerhalb diesem Konstrukt auch die Leute noch ganz unterschiedliche Dinge brauchen. Also es ist echt ein schwieriger Job, der fast nicht zum Handeln ist, so dass alle happy sind. Vielleicht ist das dann auch die Strategie, dann konzentriere ich mich auf meine Kunst, weil ich kann das sowieso nicht alles abdecken.
Das kann natürlich sein. Also ich weiß, dass es in Amerika bei Chören, ich meine, und da lehne ich mich jetzt aber mit gefährlichem Halbwissen aus dem Fenster, bei so bei diesen ganz High End-Level Marching Bands, dass da immer mehrere bei der Probe dabei sind. Nämlich tatsächlich auch so jemand, der so Intonationen mithört und so, weil du ja auch selber als Dirigent nicht auf alles gleich viel Fokus legen kannst. Geht gar nicht.
Ja, chancenlos. Ja, klar. Sowieso.
Und das finde ich eigentlich total cool, weil du natürlich dann, glaube ich, also erstens bist du freier vorne, weil du ja weißt, okay, da sind nochmal 2 Ohren mehr. Das ist einfach so. Mhm. Ich könnte es mir, ich habe es nie erlebt, aber ich könnte es mir natürlich von der anderen Seite auch vorstellen, dass das ein bisschen freier wird, weil es halt einfach 2 Meinungen sind und nicht mehr nur eine, wo man sich dann überlegen kann, okay, hat er mich jetzt auf dem Kieker oder woran liegt es, sondern wenn dann der Zweite sagt, nee, ist halt zu sperrt, dann könnte es vielleicht dran liegen, dass es halt wirklich zu sperrt ist und nicht, weil
ja, total
was Verzerrtes irgendwie, verzerrte Wahrnehmung da ist.
Ich wäre total dafür, auch bei Blaskapellen zum Teil, einfach die Probenaufnahme auszuschicken und sich, hört auch das mal selber an und sagt sie mal, habe ich recht gehabt oder hast du recht gehabt? So, für beide Seiten, dann schauen wir mal so. Ich finde ja super cooles Learning eigentlich.
Vielleicht mache ich das mal.
Ja, unbedingt.
Wie hat sich eigentlich seit deinem Mentaltraining und dann auch natürlich mit den Ausbildungen so dein Spiel bzw. dein Alltag verändert?
Mein Alltag hat sich drastisch verändert, weil ich viel mehr arbeite als früher und jetzt auch so fast einen 8-5-Job habe. Also ich merke das jetzt mit meiner Frau, die Geigerin ist, dass wenn ich heimkomme, fährt sie in die Arbeit. Okay. So ein bisschen. Das hat sich extrem verändert. Extrem viel Organisationsarbeit. Mails schreiben, Rechnungen schreiben, Workshop-Beschreibungen ist so ein Thema. 3/4 Jahr vorher Workshop-Beschreibungen ausschicken, wo schon ein Thema rauslesbar ist, wo ich mir aber noch was offen halten will, weil vielleicht höre ich in diesen 3/4 Jahr noch was Neues, das ich unterbringen will.
Ja.
Terminmanagement ist ein Riesending. Üben findet nicht mehr statt, tatsächlich. Also ich übe einfach gar nicht mehr.
Fehlt dir das?
Nein, gar nicht. Mir fehlt auch das Spielen eigentlich nicht. Also ich habe mir noch keine Sekunde gedacht, schade, dass ich gekündigt habe. Ich bin total weg eigentlich. So, okay. Ich bin total froh, dann meine Ruhe zu haben und üben eigentlich auch nicht. Also nein. Und auch so das selber festzulegen, wie hoch mein Workload ist, das war auch ein Learning. Das hat sich auch verändert, weil im Orchester gibt es einen Dienstplan. Und das mache ich. Und jetzt muss ich bei jeder Workshop-Anfrage sehr genau überlegen, bringe ich die dann noch rein? Und heißt das, dass ich die Einzeleinheiten dann da rausstreiche? Mache ich die trotzdem? Oder lösche ich wohl Termine raus? Das hat sich auch sehr stark verändert. Und das war auch schwierig. So, finde ich. Und was sich auch stark verändert hat, ist, dass ich gemerkt habe, dass man als Dienstleister einen Wert hat. Weil in der Musik ist es manchmal so, du bekommst einfach ein SMS und sagst, wir suchen eine Schlagzeugerin. Und wenn du sagst nein, dann okay. Und im Mentaltraining ist es fast immer so, ich will zu dir oder kannst du kommen für einen Workshop? Und dann auch ganz klar zu sagen, ich komme gern, aber das ist der Wert. Und wenn ihr denn nicht bereit seid zu zahlen zum Beispiel, dann kann ich einfach nicht kommen. Und das ist ja in der Musik eigentlich undenkbar. Wenn ich jetzt jemals zu irgendjemandem gesagt hätte, super, dass ihr mich fragt, da ist eine stressige Zeit, das hat den Wert, dass ich komme. Das war das letzte Mal, dass ihr mich da mal anruft. So. Und hat sich schon auch stark geändert in der Kommunikation, auch im Alltag eigentlich, so finde ich.
Wir kommen Richtung Schluss. langsam. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Immer noch Tennis. Tennis ist so eine Sache, sobald ich das Gefühl habe, das ist jetzt die Technik, mit der komme ich weiter, ändere ich sie wieder. Also das ist so eine Spielwiese für mich. Und ich versuche in Anfängen, mich mit ChatGPT und KI ein bisschen zu beschäftigen. Wow. Weil ich glaube, dass das ein Riesenthema ist und ich habe jetzt schon extremen Rückstand, weil ich nicht der große Technik-Nerd bin. Mhm. Aber ein Arbeitspsychologe, bei dem ich mein Praktikum gemacht habe, hat gesagt, verwende da Zeit drauf und behalte es im Auge, weil so Erstgespräche, Einzelcoachings und so, das wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. Und oder früher, und behalte es im Blick ein bisschen. Und ich versuche ein bisschen da reinzuschauen, einfach was es so gibt. Und mit manchen Technologien oder mit manchen Stressmessungen beschäftige ich mich auch ein bisschen. Also so ein bisschen technische Sachen, weil ich da jetzt nicht wahnsinnig gut bin, ehrlich gesagt. Mhm. Und das wird kommen, befürchte ich.
Okay. Was würdest du gerne mal machen, hast dich aber bisher noch nicht getraut?
Ein Jahr ins Ausland gehen.
Wohin würdest du gerne?
Irgendwohin, wo es warm ist und wo alle total gechillt sind, wo Leistung keine Rolle spielt, wo man gar nicht in die Gefahr kommt, jetzt Bäume ausreißen zu wollen. Weil alle um dich das Leben genießen, so, das wäre mal geil. Mit meiner Frau natürlich.
Ja. Was hält dich ab?
Es gibt so viele Themen, die mich so wahnsinnig interessieren und ich bin am Anfang von einer, glaube ich, interessanten und spannenden Reise, bei der ich, glaube ich, viel beitragen kann für eine große Gemeinschaft.
Okay.
Und diese Gemeinschaft sind Musikerinnen, glaube ich. Und ich habe so viele Themen auf einem Zettel, die mal angegangen werden sollten, meiner Meinung nach, die mich total interessieren, wo ich mich einlesen will, wo ich vielleicht einmal eine Doktorarbeit noch schreiben will. Also es gibt noch so viele Dinge, die mich wahnsinnig interessieren, wo ich gar nicht weiß jetzt, wo ich anfangen soll. Deswegen geht es noch nicht, dass ich weggehe.
Wenn du die Geschichte deines Lebens lesen könntest, würdest du die letzte Seite lesen?
Nein, nein. Warum? Das ist ja furchtbar.
Weiß nicht.
Ja, nein.
Okay, ich habe dir ja vorher geschrieben, dass du dir eine Frage überlegen sollst. Bevor wir zu deiner Frage kommen, kommen wir erst zu der Frage, die für dich dagelassen wurde.
Okay.
Was hast du Leckeres in den letzten 48 Stunden gegessen?
Jetzt gerade ein veganes Chili, gestern ein Chicken-Avocado-Salat und am Sonntag habe ich mit meiner Frau eine riesige Antipasti-Platte gemacht bei einem Date-Abend zu Hause.
Okay, kochst du gerne?
Ja, ich koche liebend gern. Ist total beruhigend.
Okay. Welche Frage lässt du da?
Okay. Wie definierst du ein glückliches Leben führen?
Wow.
Ist das zu deep?
Nein, ich finde das gut. Ich mag das.
Okay. Ja, weil es ist, okay.
Ich mag das. Mhm. Okay. Du hast ja so, darf ich die Frage zurückspielen, wobei du die ja schon in Teilen, glaube ich, am Anfang mal beantwortet hast.
Mhm. Ich komme immer mehr drauf, dass es nicht um Glück geht, weil ich glaube, Glück ist so ein temporäres Ding. Mhm. Ich habe jetzt irgendwas geschafft oder es war jetzt ein Moment wirklich super. Ich versuche zufrieden zu sein mit dem, was ich habe und das beruhigt mich sehr und lässt mich auch irgendwie so was Ganzes nach hinten sacken und lächeln, weil ich mir das Gefühl habe, ich bin total zufrieden mit dem, was ich habe. Und man hat die Tendenz, immer so eine Stufe nach oben zu schauen und sich so zu fühlen, als ob das noch nicht reicht. Egal, ob das jetzt das Gehalt ist oder freie Tage im Jahr oder die Wohnung, in der man wohnt oder das Auto, whatever. Und ich versuche total aus diesem Hamsterrad irgendwie rauszukommen, indem ich mir immer wieder sage, dass es alles wirklich, wirklich super ist, wo ich bin, die Freundinnen und Freunde, die mich umgeben, meine Frau. Und ich kann so zufrieden damit sein. Wenn es da kleine Glücksmomente auch noch gibt, ist es total super. Aber ich glaube, diese Zufriedenheit ist ein wichtiger Punkt und auch das erste Wichtige, wenn man was verändern will, dass man mal zufrieden ist mit dem, was man hat. Und glaube ich.
Ist deine Zufriedenheit nach dem Orchesterausstieg gestiegen?
Ja, das hat aber nicht nur etwas mit dem Job zu tun, muss ich auch sagen. Also es ist nicht so, dass ich das furchtbar gefunden habe in Graz in der Oper. Aber ich glaube schon, weil ich einfach durch Psychotherapie, mentales Training, durch extrem viel bereichende Coachings, wo man selber auch so viel lernt, einfach so viel mehr Bescheid weiß über mich und mir das so geholfen hat, auch dann zufrieden zu sein mit allem irgendwie. Und deswegen kann ich das nicht auf die Oper schieben sozusagen. Das war einfach ein Teil des Prozesses auch, dass ich dort aufhöre, dass ich diese Zufriedenheit einstellt. Weil ich, also wenn ich jetzt Leute treffe, das passiert mir manchmal bei so Akademie-Workshops oder so, die mit mir in der Klasse waren zum Beispiel und mich jetzt 15 Jahre, 20 Jahre nicht gesehen haben, die sind so, wer bist du? Was hast du mit Leonard gemacht? Ich erkenne dich eigentlich nicht wieder. Und das spüre ich auch so. Und da geht es mir einfach als Ganzes viel besser. Ich glaube, ich bin da viel zufriedener und ruhiger und happier und kann mich da wirklich wohlfühlen, dort wo ich bin.
Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Buch würde ich jetzt einfach mal sagen, Inner Game of Tennis. Weil das der Standard-Mentaltraining-Buch ist, weil da so viel Wahrheit drinnen ist. Film, ich würde jetzt sagen, weil ich so ein riesen Batman-Fan bin, Batman Begins.
Okay, findest du den ersten besser als den zweiten?
Wie heißt der zweite? Dark Knight?
Dark Knight, ja.
Ja, ich finde Batman Begins schon super.
Okay.
Wo man sieht, wie er zu Batman wird und so. Ich liebe das irgendwie. Ich liebe auch die Bilder in diesen 3 Batman-Filmen.
Okay. Hast du noch ein Buch, wenn jemand sagt, okay, Inner Game of Tennis, weil du ja schon sagst, das ist so ein Standardwerk, das und ich möchte mich trotzdem noch mehr mit Mentalsachen beschäftigen? So spontan?
Ja, was ich DirigentInnen empfehlen kann, ist The Art of Possibilities.
Ah, Benjamin Zander.
Ja, genau. Das finde ich super.
Ja.
Der sozusagen beschreibt, wie er sich wundert, wie so MusikerInnen so völlig demotiviert sind und dann drauf kommt, ich frage sie einfach mal.
Ja.
Und wer mit Jugendlichen arbeitet, es gibt mentales Training im Leistungssport, glaube ich, heißt es. Das kann ich dann nochmal nachschauen, wo super coole Übungen drin sind. Von Kai Engbert heißt er, glaube ich. Wo super coole Übungen, Arbeitsblätter drinnen sind mit super tollen Sachen, die man einfach mit Jugendlichen machen kann, mit Gruppen, mit Einzelleuten. Mentales Training im Leistungssport.
Ja, genau.
Ja.
Okay.
Genau, ja, ja. Es gibt einen Teil 1 für Kinder und Jugendliche und einen Teil 2.
Okay.
Das steht auch für Eltern was drin, glaube ich übrigens.
Sehr gut. Okay. Mhm. Ja, also Benjamin Zander liebe ich ja. Ich mag ja auch seine Videos, wenn er da seine Meisterklasse macht.
Die TED-Talks,
ja,
genau. Super.
Wahnsinn. Das Buch sehr gerne gelesen. Der ist ja jetzt vorgestern 85 geworden, deswegen.
Ja.
Ja, ich habe einen Post auf Instagram gesehen, sonst wüsste ich es auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den so immens verfolge, aber
okay, da gebe ich noch einen anderen Tipp dazu, weil es passt. Dein Podcast zum Beispiel, da sind so viele wichtige Infos drin von sehr vielen Leuten. Und jedes Mal, wenn ich so einen Podcast höre, höre ich so viele Tools oder Herangehensweisen raus, die ich Leuten vermittle. Und ich mir oft denke, wieso braucht es mich eigentlich, weil die Info ja eh draußen liegt. Mhm. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, wenn es um Dazulernen geht. In diesen kleinen Sätzen, die so Leute immer wieder von sich geben und so, steckt so viel Info drin und man muss sich immer wieder fragen, aha, das klingt gut, weiß ich, die Info kenne ich schon. Mache ich das auch so eigentlich? So.
Ja.
Und wenn ich es nicht so mache, warum eigentlich? Unterstecken in so Podcast-Interviews, ich habe heute den von den Feschbänklern.
Ja.
Wie heißt der?
Roman Pizio.
Stecken so viele coole Infos drinnen, dass man eigentlich hergehen müsste und dann nochmal eine A4-Seite zusammenschreiben. Was hat man aus Mentaltraining-Sicht eigentlich davon gelernt? Weil da höre ich so viel raus von Dingen, die man eigentlich vermittelt im Mentaltraining. Und das ist bei fast allen, Felix, genau gleich. Total spannend eigentlich. Also gut zuhören und sich wirklich fragen.
Das ist mit ein Grund, warum ich das immer angefangen habe, weil ich mir gedacht habe, ich möchte einfach mit ganz vielen Menschen reden, um selber was zu lernen.
Ja, geil. Ja, und man hört das oft nur so, es ist bei so Büchern auch, in der Game of Tennis lest man und denkt sich, ja klar, logisch, was soll diese einfache Übung und so kenne ich ja, Bounce and Hit, was soll das, es ist ja furchtbar irgendwie, was soll das bringen, so, und man sollte sich eigentlich bei jeder Seite fragen, aha, okay, da steckt diese Info drinnen, das sollte ich mir mal anschauen. Bei meinem Inner Game of Tennis zum Beispiel stehen oft Namen von Kolleginnen drinnen.
Okay.
Weil ich habe das gelesen und mir gedacht, der macht das so. Weil es ein Blasmusik-Podcast ist, zum Beispiel Patrick Brammer steht da manchmal drinnen. Ich habe so viel Zeit mit Patrick verbracht, immer noch. Ja, er ist ein so guter Freund von mir. Und der hat immer so gut performt. Und ich mir gedacht, wie macht er das? Und dann lese ich so ein Buch und, ich muss ihm das mal zeigen. Wo dann durchsteht, durchgestrichen und Patrick steht daneben so. Und also stecken so in kleinen Sätzen oft so viele Informationen.
Okay.
Und man muss sich dann manchmal fragen, okay, kann ich da irgendwie mir was rausnehmen und nicht so schnell drüber lesen.
Aber weiß das Patrick, dass er das so
Patrick
macht?
Weiß das, glaube ich. Ja, ja. Also du meinst, dass er es so macht?
Ja, das meine ich. Ja.
Ja, ich habe jetzt einen Post gemacht über Tennis und Musik. Ja. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Und Patrick hat mich dann angerufen und gesagt, das mache ich alles so in der Musik und im Tennis mache ich nichts davon. Und wenn du mit ihm mal Tennis spielst, bekommst du das auch zu spüren. Also da fliegt der Schläger schon mal.
Okay.
Und in der Musik ist er total, total fokussiert, weiß genau, was er macht und kann mit extrem schwierigen Momenten total gut umgehen.
Okay.
Und er weiß das. Auch weil wir dann natürlich jetzt, seitdem ich das auch mache, immer wieder mal darüber sprechen und ich ihm das auch immer wieder mal gesagt habe, dass er da eigentlich ganz viel richtig macht, unbewusst so.
Okay.
Und das ist, glaube ich, interessant. Okay. Dass man sich das immer wieder fragt, ja. Was machen andere anders?
Welche Aufnahme sollte man mal unbedingt gehört haben?
Ich sage jetzt was ganz Blasmusikfremdes.
Gerne.
Weil ich es gerade gehört habe vor ein paar Tagen. Das Tiny Desk Konzert von Sam Smith.
Okay.
Kennst du die Tiny Desk
Konzerte? Ja, ich glaube, ich kenne auch das, aber das
und
ist schon
Und Sam Smith, der hatte einen James Bond Song und der hat mit so einem Gospel-Chor einer Pianistin und einem Gitarristen fünf Lieder getrellert. Und ich mag das, weil das ist eigentlich eine sehr produzierte Musik und da sind nur, da ist keine Elektronik dabei, das finde ich irgendwie cool.
Ja, so. Verstehe.
Und natürlich Brass Connection, klar, die Vienna Brass Connection
auf muss jeden man sich Fall anhören.
Ja, Patrick zerrt meine Kiste Bier, wenn ich sage, auch die Kaisermusikanten muss man sich anhören.
Selbstverständlich.
Ja, habe ich noch nie gemacht, aber soll cool sein. Zu seinem Leidwesen habe ich mir noch nie was angehört.
Ehrlich
und er fragt mich jedes Mal wieder.
Ehrlich nicht?
Ja, er sagt mir, doch, ich habe den ersten Gig gespielt mit den Kaisermusikanten, weil Patrick sich die Hand gebrochen hat. Das war der stressigste Gig meines Lebens, weil ich habe gewusst, ich enttäusche ihn. Egal, was ich mache. er würde da gern sitzen und ich, das ist sein Baby, das muss wirklich gut sein. Da habe ich mir alles durchgehört und mir irgendwie aufgeschrieben.
Okay.
Aber sonst eigentlich nicht. Ich bekomme das ein bisschen auf Insta mit und so und er fragt mich dann immer, hast du das neue Video schon gesehen? Und ich muss ihm immer sagen, ehrlich gesagt nicht. Upsi.
Was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche an die Blasmusik oder auch an die Musikerszene?
Also der Blasmusik wünsche ich, dass es wieder nach oben geht, was die TeilnehmerInnenanzahl angeht, glaube ich, weil das ist für manche ein Problem und dass wir jetzt der KI entgegenstemmen und der Virtual Reality entgegenstemmen mit All Gewalt, indem wir uns oft gemeinsam treffen, gemeinsam musizieren und gemeinsam eine gute Zeit haben, glaube ich. Das ist, glaube ich, wichtig für die Gesellschaft als Ganzes.
Mhm.
Den MusikerInnen wünsche ich, dass sie nicht vergessen, dass das eine super schöne Nebensache ist eigentlich und dass das Instrument und die Musik darf uns den Tag verschönern, aber nicht versauen und es darf uns auf keinen Fall die Persönlichkeit zusammenhauen. Die macht gehen wir der Musik nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig und das wünsche ich uns allen sehr, dass wir die Werte, die wir mit der Musik vermitteln können, aufeinander hören, Rücksicht nehmen, auch innerhalb unserer Bubble gern auch noch mehr ausleben vielleicht, würde ich jetzt sagen. Das dritte war ich privat.
Ja.
Ich wünsche mir und meiner Frau eine schöne Zeit, dass wir lange gesund sind und dass wir auch nicht darauf vergessen, dass das das Wichtigste ist, würde ich sagen. Viel Zeit gemeinsam und dass wir unsere Ehe, glaube ich, so an erster Stelle stellen, egal was so daherkommt. Und das wünsche ich mir persönlich, weil das super schön ist gerade und das wollen wir uns irgendwie erhalten, würde ich sagen.
Okay. Vielen lieben Dank,
Leonard. Dann wünsche ich dir auch noch was, Andi, okay?
Ja, ja.
Ist es okay? Ich wünsche dir auch noch, dass du das weiter so machst, weil ich finde, dass das super coole Interviews sind. Und
vielen
ich finde, du stellst so gute Fragen und es ist wirklich ein Genuss, das zu hören. Immer wenn ich im Fitnessstudio oder so bin, dann höre ich das und das ist wirklich cool und auch wichtig, glaube ich, vor allem, weil du nicht diesen Blasmusik ist nur Tradition, es muss alles so bleiben, wie es immer ist und so und das finde ich super cool, dass du das so öffnest, weil ich glaube, das wird wichtig. Mhm. Wir müssen uns öffnen als Ganzes und die Werte, die du vertrittst, glaube ich, müssen wir auch vertreten als Blasmusik, damit es uns weitergibt. Deswegen
vielen lieben Dank.
Wünsche ich dir. Hau rein.
Dankeschön. Das war Leonard Königsider. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Mich würde interessieren, was ist die eine Sache, die ihr jetzt mitgenommen habt? Das Thema ist ja sehr, sehr groß. Ihr merkt auch, welchen Bedarf ich da immer wieder habe, Dinge zu hinterfragen, vor allen Dingen aus dem Kontext der Schule heraus und dem Kontext mit Schülern zu agieren. Aber ich sehe immer wieder, es gibt so viele Dinge, über die ich mir noch Gedanken machen muss. Und wie stehe ich dazu und wo kann ich meinen Blickwinkel ändern? Welche Sache war es bei dir? Mich würde es wirklich interessieren. Schreibt mir gerne über Instagram oder unter blasmusikpodcast@gmx.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder am Start seid. Ich bedanke mich noch bei meinen Supportern Buffet Crampon und der Woodstock Academy, bei Leander Machern für den Schnitt, bei Dirk Mattes für die Musik. Und wenn ihr weiterhören wollt, gibt es noch eine Podcast-Empfehlung von mir, nämlich Folge 75, Patrick Weyes, Atemcoach. Und wir reden über inneres Wachstum und auch Mindset. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünsche euch alles Gute. Macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.